Lieber Zuhörer, begeben Sie sich bitte in die Frauenabteilung. In die Frauenabteilung bitte.
Herzlich willkommen in der Frauenabteilung. Ich bin die Alexandra und ich darf euch heute begrüßen in der Abteilung Papa. In der letzten Folge waren wir in der Abteilung Mama und damals habe ich über meinen Geburtsbericht gesprochen, und zwar über die Geburt meiner Tochter Kaya. Und heute darf ich meinen ersten Gast in der Abteilung Papa begrüßen, und zwar meinen Ehemann und gleichzeitig Kayas Papa, den Sascha.
Hi, genau, ich bin der Sascha, ich bin der Papa von der Kaya und freue mich heute unheimlich, in der Frauenabteilung sein zu dürfen.
Freust du dich wirklich?
Absolut. Messer wieder einen Zentimeter vielleicht zurückziehen.
Ich habe ihn schon ein bisschen gezwungen, dass er auf jeden Fall beim... Du hattest auch Lust dabei zu sein,
Ich hatte auf jeden Fall Lust, ja.
Okay, das glaube ich erst dir mal so. Genau, und zwar geht es heute da herum, und zwar werden wir so ein bisschen plaudern übers Elternsein, so ein bisschen über die Schwangerschaft, die Geburt und auch die Zeit vor allem danach und wie wir uns auch heute noch so ein bisschen arrangieren als Eltern und natürlich auch aus der Sicht von dir, also aus der Papa-Sicht, aus der Vater-Sicht. Und dann dürftet ihr natürlich noch euch Fragen überlegen, wo ich in Instagram euch einen Button reingehauen habe, wo ihr Fragen stellen dürftet. Und die werde ich so querbeet den Sascha dann so ein bisschen durchfragen. Ich habe die meisten Fragen so ein bisschen zusammengefasst, weil viele ähnlich waren. Und genau, hofft, dass alles beantwortet wird, was euch interessiert. Und damit starten wir auch gleich schon mit der ersten Frage. Und zwar haben mehrere wissen wollen, wie habt ihr euch denn kennengelernt? Das kann ich eigentlich ganz kurz und knapp beantworten. Das ist total unspektakulär. Also damals, als du eingesessen bist, habe ich dir ja Briefe geschrieben. Also ich kannte ihn nur durch die Medien. Und dann wurden die dann zugestellt. Und es hat halt immer so eine Weile gebraucht, bis man aus dem Gefängnis halt eine Antwort gekriegt hat. Weil die dann, glaube ich, immer alles sammeln von allen Insassen.
Ja, die prüfen das immer auf Drogen oder auf Waffen.
Okay, das genau, darfst du, glaube ich, eh trotzdem nicht sagen.
Das stimmt, ja.
Und deswegen hat es immer ein bisschen eine Weile gedauert, bis ich dann eine Antwort gekriegt habe. Aber ja, irgendwann gab es dann, glaube ich, so einen Besuchsantrag, wo du gestellt hast. Da durfte ich dann mal kommen.
Genau, und dann hat mir das einen Raum gekriegt, wo wir uns dann näher kennenlernen konnten.
Sein Gott!
Also eigentlich bin,
eigentlich bin ich
für die flachen Witze verantwortlich. Aber gut, also um ehrlich zu sein, haben wir uns vor ungefähr, wir sind am 22. Dezember, das ist 10 Jahre, seit wir zusammen sind.
September.
22. September, oh Gott, sorry. Sind wir 10 Jahre zusammen und wir haben uns kennengelernt über einen gemeinsamen Kumpel von mir, der in der Alex hier im Heimatdorf Fußball gespielt hat. Und dann waren wir zusammen feiern und irgendwann war mal die Alex dabei und dann hat sie mich gesehen und dann war es um sie geschehen.
Genau so war das, genau so war
es. Nee, und dann haben wir uns da kennengelernt und irgendwann ist sie nach Stuttgart gezogen. Und dann hat man mehr Kontakt, dann habe ich ihr mal geholfen, ein paar Schränke aufzubauen, ein paar schräg an der Wand zu montieren.
Die waren alle schräg.
Die waren alle schräg, aber egal. Der Wille hat gezählt.
Ich habe dann auch immer mehr...
Irgendwann kamen wir dann zusammen, weil wir dann auch noch im gleichen Club gearbeitet haben.
Ja, aber da hast du mich ja reingebracht.
Ja, aber da waren wir noch nicht offiziell zusammen, als ich dich reingebracht habe.
Ich bin, glaube ich, fast täglich in IKEA gefahren, wo ich nach Stuttgart gehe. Du hast schon in Stuttgart gewohnt, gell? Du kommst ja ursprünglich auch nicht aus Stuttgart. Also wir kommen beide aus verschiedenen Dörfern in Baden-Württemberg. Und er hat schon in Stuttgart, glaube ich, gewohnt. Ich bin hingezogen zum Studieren. Und
genau, ich habe schon 2 Jahre, glaube ich, da gewohnt.
Ja, irgendwie sowas. Und dann habe ich, glaube ich, fast jeden Tag war ich beim IKEA, weil ich noch Schränke gekauft habe, damit ich ihn anrufen konnte und immer noch sagen, ja, du musst nochmal vorbeikommen, musst nochmal was montieren. Das hing zwar alles kreuz und quer und schräg in der Wohnung, aber ja, es war mir egal.
Also eigentlich hätten wir uns aber trotzdem schon ein paar Wochen früher mal richtig an einem Abend verabredet.
Das sagst du jetzt nicht.
Ich finde schon, wenn die Leute danach fragen, finde ich kürzer erzählt. Und auf jeden Fall war ich in der Stadt und sie hat gesagt, sie ist heute auch in der Stadt. Und dann habe ich gesagt, cool, dann können wir uns ja später treffen. Und dann habe ich hier, glaube ich, um 23 Uhr oder um 23.30 Uhr geschrieben. So, und dann kam einfach keine Antwort mehr. Und dann morgens um 8 oder so hatte ich eine Antwort dann von ihr gekriegt. Sorry, hing die ganze Nacht über der Schüssel.
Das habe ich nicht
geschrieben. Genau so war der Wortlaut. Und dann habe ich mir so gedacht, wow, Jetzt haut es aber einen raus. Er hat irgendwie Gin Tonic getrunken und hat nicht vertragen und die wurde abgefüllt.
Also zu meiner Verteidigung, das kann ich kurz mal auflösen. Das war nämlich alles, hatte alles einen medizinischen Hintergrund. Und zwar war das ein Freitagabend. Ich habe ein Elefantengedächtnis, ich kann es dir nämlich genau alles sagen. Es war ein Freitagabend, ich war in Stuttgart und habe meine Schwester besucht. Die wohnt nämlich auch hier. Und ich hatte eine Blasenentzündung tatsächlich und ich wollte das Wochenende überbleiben. Und dann bin ich noch in so eine Notfallambulanz und habe Antibiotika bekommen. Und dann hat es irgendwie nicht sofort angeschlagen und mir ging es wirklich richtig dreckig. Und meine Schwester wollte halt abends mit Freunden feiern gehen, wo ich eigentlich hätte mit sollen. Und dann hat sie gemeint, weißt du was, trink Gin Tonic, das wirkt antibakteriell. Und weil eine Blasenentzündung ja auf Bakterien beruht, dachte ich mir, ja klar, das stimmt, habe ich an einer Tour Gin Tonic gebechert, damit die Blasenentzündung weggeht. Auf Antibiotika war natürlich total fatal. Und und das war dann das Ende. Da habe ich echt sehr viel spucken müssen die ganze Nacht über und auch den Tag noch danach.
Ja, da waren wir auf jeden Fall noch ein gutes Stück vom Elternsein entfernt.
Aber das hat sich viel schlimmer angehört, als es eigentlich war. Also es war richtig schön, wie ich gespuckt habe.
Aber so viel auf jeden Fall zu unserer romantischen Kennenlernphase.
Genau. So, wir sind seit 5 Jahren verheiratet. Hast du das schon gesagt?
Nee, ich glaube nicht.
Wir sind seit 5 Jahren schon verheiratet, genau. Und wurden natürlich, ich glaube, seit wir verlobt sind oder seit unsere standesamtliche Hochzeit durch ist, wurden wir gefragt, und wann kommt endlich der Nachwuchs? Wann ist es denn bei euch soweit? Das will natürlich jedes Pärchen hören, das erstmal heiratet und sich ein bisschen Zeit lassen möchte und die Zweisamkeit genießen möchte. Und dann, ich glaube, da ging es bei uns schon los, dass die Leute eben gefragt haben, deine Eltern waren ganz schlimm. Dein Vater hat, glaube ich, jedes Jahr gesagt, dieses Weihnachten wünsche ich mir einen Enkel. Ich sag, das ist rechnerisch gar nicht, biologisch, medizinisch gar nicht möglich, wenn ich noch nicht mal schwanger bin, dass du dir dann diesen Dezember noch einen Enkel wünschst. Aber ja, wir haben uns dann trotzdem die Zeit gelassen, die wir gebraucht haben. Und ja, 2020 haben wir dann gedacht, ja.
Jetzt haben wir lang genug trainiert. Jetzt können wir mal
oh Gott.
Versuchen, ob es klappt.
Ja, also wir haben halt einfach gesagt, wir gehen es ganz langsam an, also nichts groß geplant. Wir haben einfach nur gesagt, wir lassen jetzt die Verhütung weg. Ob es passiert, bald oder wir dachten schon, dass es eine Weile geht, gell? Also
ja, genau, man kennt ja eigentlich jetzt, also ich kenne kaum irgendwie eine Geschichte, wo einer mir erzählt hat, es hat sofort funktioniert.
Ja, doch, ich weiß auch nicht mehr, wer es war. Aber tatsächlich hört man das eher selten. Und dann dachten wir einfach, ja, komm, wir brauchen eh noch ein bisschen, um uns auf die Kindersache so ein bisschen einzustimmen. Jetzt lassen wir mal die Verhütung weg und machen uns keinen Stress. So. Und dann war es dann tatsächlich so, ein Schuss, ein Treffer. Also das erste Mal Verhütung weggelassen und dann war Kaya schon unterwegs. Das hätte niemand von uns gedacht, gell? Das war schon...
Ja, schon Phänomen.
Ja, und da komme ich auch gleich schon zur nächsten Frage. Und zwar war Kaya geplant. Wie hast du, wie ich von der Schwangerschaft erfahren habe, habe ich, glaube ich, schon im Podcast davor erzählt. Also genau, in der
Schwangerschaftstest wahrscheinlich.
Genau. Ja, genau. Und wie du von der Schwangerschaft erfahren hast.
Ich habe auch über einen Schwangerschaftstest davon erfahren, aber über einen versteckten, der aber eigentlich unheimlich schlecht versteckt war. Und zwar war deine Freundin Olivia da. Mhm. Und die war ja so heiß darauf, jetzt Schwangerschaftstest mit dir zu machen, weil du 1, 2, 3 Tage über deiner Periode warst.
5.
5 Tage. Und für die war klar, du bist schwanger. Und ich kaufe jetzt den DM-Lehr mit Schwangerschaftstests. Und auf jeden Fall hat sie dann ein paar Tests gekauft.
Das waren 2.
Ich war im Sport und ihr habt dann hier diese Tests gemacht. Und als ich vom Sport zurückkam, habe ich zwar gesehen, dass da also Geschenkboxen lagen, die ich mal gekriegt hatte, die ihr da wieder hingestellt habt. Aber ich hatte auch gesehen, dass dann eine Olivia sitzt, die brutal glasige Augen hatte und so ein halb verschmitztes Lächeln. Und du hast auch so einen ganz komischen Gesichtsausdruck gehabt, der mir gesagt hat, hier stimmt irgendwas nicht.
Olivia hat voll geheult.
Und Olivia hat geheult, genau. Also irgendwie, bevor ich überhaupt in meine alte Box da reingeguckt habe, wusste ich, okay, ich glaube, da ist was im Busch.
Hast du da schon gedacht, dass du positiv
bist? Ja, also ich meine, da sitzen 2 Mädels, die beide irgendwie heulen. Oder
ja, aber man glaubt doch erst, wenn man es richtig sieht.
Ja, natürlich habe ich es erst geglaubt, nachdem ich dann tatsächlich diese alte Box aufgemacht habe, in der der Schwangerschaftstest drin lag, mit dem Ergebnis. Genau, und so habe ich erfahren.
Wie hast du dich gefühlt?
Boah, das war ein... Also ich kann es gar nicht mal genau sagen, wie es war, aber es war auf jeden Fall schon so ein... Erstmal so ein surreales... So ein surrealer Moment, weil man konnte jetzt gar nicht glauben, da steckt ja viel mehr dahinter, als jetzt nur dieser Test, der da liegt und sagt zwei Streifen, sondern... Hey, man weiß dann, hey, krass, es hat wirklich direkt funktioniert.
Und ja, das irgendwie... waren schon beide extrem überrumpelt. Also ja, ich war schon geschockt. Also
keiner hat halt damit gerechnet. Und deswegen war es halt so ein krasser Überraschungsmoment. Aber wir waren beide dann ja überhappy.
Ja, vor allem war es für mich so voll das Zeichen. Ich glaube eigentlich nicht an sowas. Aber es war halt voll schön, würde ich es jetzt eher sagen, weil es halt unser Hochzeitstag war. Es ja, war nämlich stimmt, der 30. Dezember. Ja, und da haben wir den Test gemacht. Und das war unser Hochzeitstag tatsächlich. Und wenn du da halt erfährst, dass du schwanger bist, dann war es schon irgendwie cool. Mhm. Und was nicht so cool war, am nächsten Tag war es Silvester. Und wir waren auf einer Silvesterparty eingeladen von Freunden und zwar eine ganz intime Feier. Also wir waren nur zu sechst und ziemlich gute Freunde. Einer meiner besten Freundinnen war auch da und ich war früher halt Raucherin und ja, getrunken haben wir beide bei besonderen Anlässen. Und
nur bei besonderen
Anlässen? Nur bei besonderen Anlässen. Nee, also ich war eh nie so der große Alkoholtrinker, weil ich es nicht so mag. Also es gibt ganz wenig Alkohol, wo ich es so richtig lecker finde. Deswegen, ja, aber natürlich so ein guter Vino zum Essen, da sage ich nicht nein. Auf jeden Fall war das halt ein schönes Essen mit Wein, mit Sekt und so weiter und so fort. Und da dachten wir, scheiße, wie machen wir das jetzt, dass die nicht merken, dass da was im Busch ist? Weil man darf ja erstmal nichts sagen, vor allem wenn man es erst seit einem Tag weiß, dann... erzählt man das halt nicht Gott und der Welt. Und ja, dann sind wir auf die Silvesterparty und dachte mir, okay, rauchen geht ja jetzt eh nicht mehr wegen der Schwangerschaft. Und wie tue ich das jetzt deichseln mit dem Alkohol, dass niemand merkt, dass ich ja gar nichts trinke, sondern eigentlich nur antialkoholisches. Und dann habe ich gedacht, wie haben wir das denn gemacht?
Also das war tatsächlich dann wie bei Wer How I Met Your Mother guckt. Und ja, da gibt es doch die eine Folge, wo der Marshall die ganze Zeit den Alkohol von der, wie heißt seine?
Lilly.
Von der Lilly mittrinkt. Und tatsächlich, so im Nachhinein habe ich mich echt gefühlt wie er. Weil ich habe immer dann heimlich, der Alex ihren Sekt oder was es halt gab, oder Rotwein, was der Gastgeber mal eingeschenkt hat, habe ich einfach mal mitgetrunken, wenn es die anderen nicht gesehen haben.
Ich habe es immer so heimlich ja, rübergereicht, gell?
Und dann der, Mensch, Alex, wo ist aber ein Zug drauf, ey, warte, ich schenke dir direkt wieder ein. Und ich so, oh nein, bitte nicht, ey, stell mal das Glas irgendwo anders hin. Aber tatsächlich war das echt ein Kampf und ich war, glaube ich, um 22 Uhr wirklich schon eigentlich
out of order. Da war schon aus. Das sind halt auch solche Leute, die, sobald du ein leeres Glas hast, die füllen dir halt so voll, sofort wieder auf, halt einfach aus ja, so gastgeberfreundlich mäßig.
Ja, und dann hieß es auch so, hey Sascha, was ist denn mit dir los? Guck mal deine Frau an, die trinkt viel mehr wie du, die hat schon das vierte Glas und du hängst schon so in den Seilen, ey, was ist mit dem los? Schade dir Corona. Ich so.
Ja, das war ein bisschen bitter. Und ja, ich habe dann, glaube ich, wo dann meine Freundin zu mir gesagt hat, komm, wir gehen in die Küche eine rauchen und ich muss ja dann erklären, so, nee, mir schmeckt's heute nicht oder was sagst du als Raucher? Und dann waren wir kurz alleine und dann habe ich es ihr gesagt. Weil
also innerlich hat die Alex nur drauf gewartet, dass du jetzt so ein bisschen genauer bohrt. So, ja, frag doch jetzt bitte, warum ich nicht rauche. Also, nee, heute rauche ich nicht. Ja, okay, gut, also, dann heute nicht. Ja, ich sag dir jetzt nicht,
also der Allee hätte ich
so war es wahrscheinlich, ich war nicht dabei.
Der Allee hätte ich so oder so davor schon gesagt, vor den 12 Wochen. Also deswegen war es okay.
Das zeigt ja auch, dass man sich freut.
Ja, natürlich, genau. Und dann habe ich sie gesagt, sie hat es mir erstmal nicht geglaubt, natürlich. Du verarsch mich. Und dann hat sie sich aber mega gefreut. Und dann musste sie halt auch, die hatte nämlich schon einen Tee, musste sie dann halt auch, ich glaube, sie hat ein bisschen geweint, aber so tun, als warum kommen wir aus der Küche und sie heult, verstehst du? Ja, so das mussten wir ja auch irgendwie erklären. Oh Gott, das war echt ein sehr anstrengender Abend. Aber wir sind damit durchgekommen, also es hat niemand gecheckt. Gell?
Hat geklappt, ja, wir konnten es tatsächlich geheim halten.
Es hat wirklich geklappt. Und genau, und dann ging es schon los. Ja, mit dem Bibbern die ersten 12 Wochen waren für mich sehr schwierig. Ich hatte mega Angst, dass was passiert. Klar, da weiß man halt nie. Aber das hat alles super funktioniert. Und als wir auch das erste Mal den Herzschlag gehört haben, es war echt schön. Also aufregend, surreal. War echt krass, gell?
Ja, auf jeden Fall.
Surreal. Du warst bei jeder Untersuchung, also bei fast jeder Untersuchung in der Schwangerschaft war er dabei. Bei der Frauenärztin, gell?
Genau, war ja auch das Glück, dass die Frauenärztin das erlaubt hat.
Wegen Koronski? Wegen
Corona gab es auch andere Väter, mit denen wir ja so Kontakt hatten, bei denen es nicht erlaubt war, also durfte nur die Frau alleine rein.
Ja.
Und deswegen hatte ich dann versucht, mir es immer so zu legen, dass ich die Termine mit wahrnehmen kann. Und
entweder sehr spät. Und du hast
geschaut, dass sie abends sind oder halt
genau,
irgendwie
oder
so,
oder Mittagspause hatten wir es mal. Genau.
Ja, genau.
Und es war echt cool und meine Frauenärztin war auch voll begeistert. Ich glaube, sie hat irgendwann mal gesagt, also ich habe noch nie so einen ambitionierten Fastvater gesehen, der wirklich jedes Mal dabei war und so aufgeregt war und alles. Und ja, also es ist natürlich total verständlich, wenn die meisten Väter nicht mit können wegen der Arbeit und alles. Und auch wegen Corona war es ja bei vielen eh nicht möglich. Aber ich fand es super, dass es bei uns funktioniert hat, weil es mir schon extrem wichtig war. Ja, dass wir das halt so zusammen erleben können. Genau. Wie war sonst so die Schwangerschaft für dich, wurde gefragt.
Für mich?
Also ja, wie du mit meiner Schwangerschaft klargekommen bist.
Also ich hatte Gott sei Dank keine Schwangerschaftsübelkeit.
Du hattest keine?
Ich hatte
sehr
keine.
Gut, ich hatte nämlich welche.
Aber du hattest eine. Du hattest brutales Sodbrennen.
Am
weiß
Schluss.
Ich noch, dass ich eine VIP-Mitgliedskarte in der Apotheke oben hatte für Gavis Kohn. Weil das hast du wirklich getrunken wie früher dein Rotwein.
Wie kommt denn das rüber? So viel Wein habe ich gar nicht getrunken.
Nee, also sonst die Schwangerschaft. Klar, Alex war sehr ängstlich. Das hat sie auch ausgestrahlt. Du hattest dir ja auch so einen komischen, so ein eigenes Ultraschallgerät da gekauft.
Das nennt sich Fetaldoppler und das ist nicht komisch, das ist was ganz Normales.
Ja, auf jeden Fall hatte ich schon diesen Fetaldoppler. Ich kannte den halt vorher nicht, aber auch ein witziges Gerät. Hat dir auch manchmal gut getan, im Sinne von Beruhigung, hat dich beruhigt.
Ja, bis ich mal gecheckt habe, dass ich nicht den Puls vom Baby gemessen habe, den Herzschlag vom Baby, sondern meinen Puls
sondern
im Bauch.
Eigenen.
Ja, und ich dann die Audiodatei rumgeschickt habe und jeder so, oh, wie schön. Und ich es dann irgendwann gemerkt habe und habe ich es den Leuten dann, also meinen Freundinnen und so wieder gesagt. Und da sagt Olivia, ja, ich wollte schon sagen, das war irgendwie extrem langsam. Ich so, oh, wieso hast du damals nichts gesagt? Ich schicke das seit 4 Wochen durch die Gegend. Ja, das war
aber sonst, ja gut, was so Launen angeht oder so, würde ich jetzt sagen, war jetzt eigentlich gar nicht so übel. Also,
nee. Solange du mir alles zu essen mitgebracht hast, was ich wollte.
Absolut, ja, und alles gemacht habe, was du wolltest an sich, hat es eigentlich gut funktioniert. Nee, also Launen oder so komische Gelüste, dass jetzt da manche Brot mit Essiggurke und Nutella essen, das hattest du jetzt auch nicht. Du
also ich finde Brot mit Essiggurke ist überhaupt nicht schlimm. Mit
Essiggurke und Nutella.
Ach so, beides.
Bitte okay. Zuhören, da haben wir schon. Was kommt es später noch? Hört sie dir gut zu als Frage?
Ja, ängstlich.
Aber sonst, genau, du warst halt einfach sehr ängstlich, hast auch versucht, jede Untersuchung halt mitzunehmen, die es so gab oder die es so gibt, die man machen kann.
Achso, ja, ich habe den Harmony-Test gemacht, ich habe die Nackenfaltenmessung gemacht, ich hatte ein großes Organscreening in der 22. Woche. Also ich bin halt immer so überorganisiert und übervorsichtig. Also ich sichere mich immer 2-3-fach ab. Ja,
so bin genau. Ich halt einfach. Und so war es in der Schwangerschaft einfach.
Obwohl man darauf eigentlich überhaupt keinen Einfluss hat. Also es kann immer was passieren, es kann auch einfach gut gehen und man kann im Endeffekt nichts dafür oder dagegen großartig tun, wenn man alles so macht, wie sich's gehört.
Ja,
also solange man sich
absolut
normal verhält, wie eine Schwangere sich verhalten sollte, ohne Drogen, Alkohol, Nikotin und alles Mögliche oder Extremsport, was weiß ich, ihr wisst, was ich meine, hat man es einfach weiterhin nicht in der Hand. Und trotzdem habe ich das alles irgendwie versucht, so gut wie möglich zu machen, also halt jede Untersuchung mitzunehmen, mich zu schonen und alles Mögliche, weil ich halt für mich selber dann eine Beruhigung hatte. Ich weiß, ich konnte damit praktisch nichts verhindern, wenn irgendwas passiert, aber das hat mir einfach ein gechillteres Gefühl gegeben, wo, ja, was natürlich auch dem Baby zugutekommt, wenn die Mutter nicht gestresst ist.
Würde ja, ich genau. Jetzt mal sagen. Also auf jeden Fall war sie sehr vorsichtig, hat alle Untersuchungen mitgenommen oder mitgemacht, die man eigentlich so machen kann. Und ja, aber sonst würde ich jetzt sagen, war die Schwangerschaft eigentlich in Ordnung. Das war auch alles natürlich komplett während Corona. Und ich war daher auch mehr im Homeoffice, wie ich sonst bin, oder war weniger über Nacht weg.
Ja,
und das hat
so
natürlich
viel.
Dich auch schon so ein Stück weit beruhigt, weil du immer irgendwie auch Angst hattest, ja, was ist, wenn doch jetzt irgendwie was sein sollte. Vor allem so im letzten Trimester, so sagt man, oder?
Ja.
Ja, Mensch, ey, Profi. Ja, da war es dann auf jeden Fall für sie schon beruhigender, wenn ich jetzt auch mehr zu Hause war, wie ich es jetzt auch wieder bin oder wie ich es davor war. Mhm. Außer ein einziges Mal, da ist er vom Stuhl gefallen in unserem Garten.
Mhm.
Ich hole kurz ein bisschen aus. Also wir haben so ein, Wir haben einen alten Weinberg in Stuttgart, mittlerweile ist es ein Schrebergarten, aber halt ein Schrebergarten in absoluter Hanglage. Und da saß sie auf unserer kleinen Sonnenterrasse, auf so einem Liegestuhl, auf so einem Campingstuhl. Und dieser Campingstuhl hat dann einen Fuß, der eine Fuß hat irgendwie den Boden unter den Füßen verloren. Und dann ist die Alex so nach hinten weggekippt. Ich war zu dem Zeitpunkt gerade gar nicht
in der Nähe,
aber halt sie saß da mit ein paar Freunden. Auf jeden Fall ist sie nach hinten runtergepurzelt wie so ein Ei.
Boah, ich habe mich richtig überschlagen.
Die anderen haben richtig Panik gekriegt und ich so, scheiße. Und ich weiß nicht, auf jeden Fall, da war kurz richtig Panik und ich habe es dann auch mitgekriegt. Und du warst eigentlich relativ entspannt.
Ich habe voll gelacht.
Aber es war schon, glaub nicht ohne.
Ich habe voll gelacht, weil für mich hat sich das so in Zeitlupe angefühlt, wie ich immer weiter nach hinten kipp. Und ich habe Julie vor mir gesehen, wie ich so versuche, nach ihr zu greifen. Und dann, nein. Deswegen fand ich es witzig, aber im nächsten Moment fand ich es überhaupt nicht mehr witzig, weil ich mir auch wehgetan habe am Rücken. Und natürlich dann, oh fuck, ich bin schwanger. Das vergisst man in dem Moment kurz. Und dann, ging es mir aber gut.
Das war im Mai oder so, glaube ich, Juni.
Ja, es war nach der Halbzeit.
Also du warst schon relativ weit, ja.
23. Woche oder so war das.
Ja.
Irgendwie so. Und dann war alles okay. Wir sind dann noch ein bisschen gesessen und haben geguckt, wie es mir geht. Und es war alles gut. Und dann sind wir irgendwann heimgefahren. Ich glaube, auf der Heimfahrt habe ich dann richtige Schmerzen gekriegt. Im Bauch und im Rücken. Und dann haben wir, glaube ich, einen weggegoogelt, um zu gucken, ja, was macht man jetzt und so? Ist das normal? Oder? Und da stand überall drin, wieso hier googeln, wieso überlegen oder fragen, direkt Krankenhaus.
Das war halt auch samstags.
Ja, es war ein Samstagabend.
Ich glaube, es war nicht so, dass wir kurz zum Frauenarzt hätte können.
Und dann sind wir samstags ins Krankenhaus und du durftest natürlich nicht mit rein wegen Corona. Und dann war es ein Hin und ein Her. Ich war dann falsch und nochmal falsch und habe dann geheult, weil ich 2 Stunden gewartet habe aber an der falschen Notaufnahme. Und oh Gottes Willen, als ich dann endlich im Kreißsaal war, weil man wird dann im Kreißsaal untersucht, wenn man sich verletzt hat, über, ich glaube, die 20. Woche hinaus. Davor geht man nämlich in die normale Notaufnahme als Schwangere. Das ist ein bisschen tricky in dem Krankenhaus. Und auf jeden Fall, da waren die auch so ein bisschen geschockt. So, warum machen sie solche Sachen, wenn sie schwanger sind? Das war nicht geplant. Und dann wollten die mich auch über Nacht da behalten. Gutes Deutsch. Obwohl alles in Ordnung war, also man hat gleich alles kontrolliert, war alles tipptopp, aber halt einfach 24 Stunden Überwachung. Aber ich glaube, ich habe mich dann selber entlassen, weil ich wollte nach Hause.
Ja, genau. Ja, also war auch alles gut.
Ja, es war alles
gut. Aber das war halt so das einzigste Mal, wo mal kurz was
kurz
passiert
heiß
war.
Genau, und sonst war halt der Hochsommer ziemlich anstrengend. Ich habe ja Kaya im September gekriegt, Mitte September. Und letztes Jahr war es halt schon richtig heiß im Juli und August und alles. Mhm. Und da wollte ich schon nicht, dass du weggehst. Der hatte nämlich noch eine Harley-Ausfahrt oder sowas im Mitte Juli. Und da habe ich zu dir gesagt, das Kind kann jederzeit kommen, du darfst nicht gehen, so 3 Monate vor ET. Ja, nee, ich wollte einfach, dass es mal ableitet.
Genau, ich bin trotzdem gegangen, weil alles gut war und hat auch alles gut geklappt.
Ja, echt mies.
Ich war nur 2 Straßen weiter.
Du warst am Bodensee.
Ja.
Gemein war das. So, bis es endlich losging, hat es dann echt eine Weile gedauert, wie du weißt. Hast du die erste Folge von meinem Podcast schon gehört?
Da haben leider meine Boxen versagt auf der Hälfte.
Du hörst die noch an, die war cool. Auf jeden Fall, da haben wir nämlich, falls du es nicht mehr weißt, erzählt, wie anstrengend es war, bis es endlich losging mit der Geburt. Falls du dich noch daran erinnern kannst, ET war ja 2 Wochen knapp vorher.
Mhm.
Und ja, ich war, glaube ich, schon unausstehlich dann am Schluss, weil ich echt dann keine Nerven mehr hatte.
Ja, was heißt unausstehlich jetzt nicht, aber du warst halt einfach schon so ein Stück weit, wie soll man sagen, du warst so ungeduldig. Es war echt jeden Tag brutal heiß.
Ja.
Obwohl es Ende August, Anfang September war. Ja, also es war schon Anfang September, aber es war halt trotzdem noch Hochsommer, es war brutal heiß. Und der Bauch war halt auch riesig.
Boah, wow, ja, ich hatte einen riesigen Bauch. Wie oft haben die Leute gefragt, bist du sicher, dass da nur eins drin ist?
Ja, ja.
Ich habe die Frage gehasst. Also alle Fragen zu einem Schwangerschaftsbauch kann jeder sich sparen. Jede Schwangere kann das einfach nicht hören. Und zwar, ist der Bauch zu klein? Ist der Bauch zu groß? Hat der Bauch eine komische Form? Ach, das kann aber kein Mädchen sein, weil der hängt viel zu hoch. Ach, das kann aber kein Junge sein, weil der hängt viel zu tief. Der ist viel zu spitz, der ist viel zu rund. Sind da mehrere drin? Bist du sicher, dass es keine Drillinge sind? Boah, was ich mir alles anhören
lasse. Das ist persönlich.
Genau so. Nachbars Gabi von drüben. Ja, das ist
also einfach wenn jetzt nervig. Eigentlich übrigens da auch Leute zuhören außerhalb von Baden-Württemberg, dann sorry, weil ich glaube, ich habe schon einen schwer schwäbischen Akzent noch mit drin.
Ich aber auch. Ja, also bei das dir ist, geht's. Falls man uns nicht versteht, schreibt mir das bitte auf Instagram.
Dann machen wir mit Untertitel.
Dann machen wir mit Untertitel. Genau. So, die nächste Frage. Und zwar, wie war die Geburt für dich? Also die Geburt habe ich ja schon erzählt und alles, aber was gab es denn bei der Geburt für ein Ereignis, wo ich nicht dabei war?
Also jetzt nicht die kompletten 40 Stunden, sondern wirklich nach der Geburt, als ich die Kaya
erzählen, das erste Mal gesehen habe. Du kannst auch erzählen, wie die 40 Stunden für dich waren.
Ja, ich glaube, das hast du wahrscheinlich schon ausführlich in deiner ersten Folge erzählt. Also das war auf jeden Fall schon echt kräftezehrend. Also für mich natürlich auch, aber nicht so kräftezehrend wie für dich. Und ich hätte auch tatsächlich nicht tauschen wollen. Auf jeden Fall war es dann ja so, dass es ja ein Kaiserschnitt war und ich musste dann da in so eine Empfangshalle, ist eigentlich so ein Wartebereich.
Vorm OP, oder?
Mhm, Wartebereich vorm OP. Aber zu dem Zeitpunkt war kein offizieller Besuch erlaubt im Krankenhaus von der Uhrzeit. Es war, ja. Ich glaube, früh morgens und deshalb haben sie gesagt, warten Sie hier in dem Wartebereich.
Es war 18.03 Uhr.
18.03 Uhr, okay, dann war es schon abends, dann war einfach schon, weil bis 17 Uhr war nur Besucherzeiten wegen Corona, so war es. Aber tut ja auch nichts zur Sache, auf jeden Fall habe ich in diesem Wartebereich dann gewartet.
Wir halten kurz fest, er wusste nicht, wann wir zusammengekommen sind, den falschen Monat hat er gesagt und er wusste nicht, wann seine Tochter zur Welt gekommen ist.
Ich wusste nicht die genaue Uhrzeit, also sorry, ich weiß nicht mal, zu welcher Uhrzeit ich auf die Welt gekommen bin.
Bei mir war es 11.58 Uhr.
Ja, super, kurz vorm Festspann. Also,
genau, ja, du hast da gewartet in dem
Vorraum. Genau, ich habe da gewartet und das ging auch wirklich echt schnell. Also die haben dich in OP rein und wirklich gefühlt 5 Minuten später kamen sie dann schon raus mit so einer kleinen Trage. Und da war die Kaya eingewickelt und dann haben sie mich gleich mitgenommen in den Kreißsaal, wo wir davor waren. Mhm. Und dort musste ich dann mein T-Shirt ausziehen und dann haben sie es direkt an mich rangelegt für das Bonding. Und das war tatsächlich dann schon so ein absolut magischer Moment, so ein Magic Moment. Viele Freunde haben auch davor schon so erzählt, dass die selber schon Vater sind. Wow, also das wird größte Moment in deinem Leben, das wirst du nie vergessen, aber man kann es halt nie so richtig nachvollziehen oder auch mitfühlen, wenn man jetzt selber in der Situation war und dann war tatsächlich so dieser Moment und dann versteht man auch, was die alle so davon erzählt haben. Also das war dann wirklich schon Wahnsinn. Bis du dann auch, ich glaube schon 15 oder 20 Minuten später auch dazu kamst.
Eine Stunde später war das.
Gefühlt, da sieht man, wie die Zeit verfliegt. Ich glaube eher, das war trotzdem 20,
ich aber kam ich glaube, du warst schon ein bisschen benebelt. Uhr. Ja? Ja, wirklich, ja. Weil okay. Ich wurde ja noch operiert und dann war ich noch eine halbe Stunde im Aufwachraum, bis ich aufgewacht bin.
Ach krass, okay.
Ja, also es war schon eine längere Zeit.
Okay, dann war es auf jeden Fall halt gefühlt nur 15 bis 20 Minuten, weil die Zeit dann wirklich so verflogen ist.
Ja, und wie sah sie aus? Also wie war das für dich? Wie optisch? Beschreib mal.
Oh, schwierig, wie sieht so ein Kind aus,
hast du, aber hast frisch du geboren wurde?
Also schon ein bisschen wie so eine Rosine. Noch halt überall wie so... wie sagt man zu der Haut nochmal, ich stehe gerade auf dem Schlauch, wenn man seine Hand zu lange im Wasser hatte.
Waschfrauenhände.
Waschfrauenhände. Okay, der Begriff gehört auch verboten. Also auf jeden Fall, ja, jeder, der jetzt zuhört und schon mal sein Neugeborenes in den Händen hatte, der weiß ganz genau, was ich meine oder wie es aussah.
Aber wie klein war sie?
Ja, sie war mini. Sie war 54 Zentimeter groß.
52
Zentimeter groß. Gib mir mal die Geburtskarte her und stell sie mal bitte vor mich hin.
Heute schneide ich nicht gut ab. Er weiß die Sachen eigentlich, das weiß ich, dass er es weiß, um dich in Schuss zu nehmen. Nee, also man denkt ja, man weiß, wie lang 52 Zentimeter sind, aber wenn man dann das Baby sieht, also auch als ich dann kam und sie, ich kam ja in meinem Bett angeschoben, oh, hallo Rocky, bist du auch dabei beim Podcast? Also Rocky ist jetzt auch dabei. dann habe ich sie direkt auf den Arm gekriegt zum Stillen, also dann gleich zum Anlegen, ob es klappt. Und wie schon gesagt, man denkt, man weiß, wie groß das ist ungefähr, aber 52 Zentimeter, wenn es ein Baby betrifft, können so winzig sein. Es ist abartig.
Vor allem halt voll zerbrechlich und man hat natürlich jetzt brutale Angst, irgendwie was falsch zu machen oder irgendwie, dass es das Handtuch, in dem sie eingewickelt war, irgendwie verrutscht oder, also man ist halt brutal vorsichtig, weil man ja wirklich brutal aufpassen muss. Es ist ja wirklich absolut zerbrechlich und noch komplett unbeholfen.
Ja, und ab da wusstest du dann, du bist jetzt noch für so ein kleines Wesen verantwortlich.
Mhm, ganz genau, ja.
Das ist schon krass, gell?
Ja, das ist schon krass. Aber ich glaube, der Aufgabe und so wird man sich dann erst, oder so ging es mir zumindest, erst so nach ein paar Stunden oder auch ein paar Tagen so richtig bewusst. Also am Anfang ist alles noch so surreal und dass da jetzt einfach noch ein zusätzliches
Lebewesen
jetzt in seinem eigenen Leben jetzt so mit dabei ist, also einfach krass gewesen.
Ja, wir waren dann noch, glaube ich, 5 Tage im Krankenhaus. Mhm. Du hast es gleich abgecheckt mit dem Privatzimmer, dass wir das also ich hatte eh ein Privatzimmer, aber dass wir das umfunktionieren konnten zu einem Familienzimmer, was eigentlich nicht so normal war wegen Corona, also es gab es eigentlich gar nicht. In dem Krankenhaus, wo wir waren, das habe ich schon in der ersten Folge erzählt, war das optimal, das ging alles und vor allem hattest du nicht irgendwie eine gewisse Zeit oder musstest jedes Mal einen neuen Test machen oder alles, sondern du durftest wirklich kommen und gehen, wann du wolltest. Und wir hatten 5 ganze Tage im Familienzimmer, gell? Also es war echt super und das war auch wahnsinnig wichtig, weil ich habe einen Sascha so dermaßen gebraucht. Für mich war die Zeit wahnsinnig schwer, auch die Zeit danach, da mache ich aber eine Extra-Folge drüber. Und deswegen hätte ich das alleine gar nicht hinbekommen und nach so einem Notkaiserschnitt oder grundsätzlich Kaiserschnitt, du bist ja nicht in der Lage, dein eigenes Kind zu wickeln und alles. Und das ist natürlich schön, wenn du dann siehst, dass der Vater die Sachen übernimmt. Klar gibt es Personal, wo das super macht und alles Mögliche, aber es ist natürlich nochmal was anderes, wenn dann die Mama das nicht kann und dafür der Papa das dann macht. Also das finde ich auch voll schön und auch für die Bindung und alles fand ich das wahnsinnig toll, dass er das dann alles machen konnte.
Weiß ich nicht. Das war ja auch für uns beide das erste Kind und daher war es ja auch echt super, dass ich dann im Krankenhaus noch von diesen Hebammen so mal alles überhaupt gezeigt bekam und lernen konnte, weil ich wusste jetzt auch nicht genau überhaupt, wie wechselt man eine Windel oder auf was muss man achten. Und
wir haben sogar haben dann immer auch Bilder gemacht,
gell? Total viel Zeit genommen.
Wir haben immer Fotos gemacht, wie die Kinderkrankenschwestern die Windel gemacht haben. Und wir haben so, wie geht denn das? Ja. Wie machen die das so, dass es so und so sitzt? Mach mal Fotos. Und die haben uns dann daheim immer angeguckt. So richtige Neulinge.
Genau, wie hält man es, wie trägt man es und so. Das kam ja dann auch alles später noch, so ein Fliegergriff.
Stimmt. Mhm. Ja, und dann ging es dann nach Hause. Und dann das Wochenbett. Wie lang warst du daheim?
Ich war tatsächlich nur, also ich hatte jetzt nicht direkt Elternzeit oder so genommen. Ich hatte Urlaub genommen, 2 Wochen, glaube ich, war das.
Mhm. Ja, stimmt.
Ziemlich genau 2 Wochen.
Ja, und da konntest du mich dann unterstützen. Im Nachhinein wäre es mir lieber gewesen, wenn du 2 Monate daheim gewesen wärst. Ich glaube, nach 1,5 Wochen war ich schon, genau, du hattest 2 Wochen Urlaub, aber du musstest nach 1,5 Wochen einmal über Nacht weg. Weil du hattest eine Konferenz oder irgendwas, wo du nicht dir freinehmen konntest. Das ging einfach nicht, weil es so wichtig war. Und da ist nämlich was passiert. Und das war ein bisschen ungeschickt, dass es kurz nach der Geburt war und er da halt nicht da war. Und zwar war das so, am Morgen warst du noch da, dann ist die Tochter von der Olivia krank geworden, die Alea, und sie hatte eine ganz schlimme Nacht ohne Schlaf, also die Olivia. Und dann hat sie ganz früh morgens, weil ihr Mann auch nicht da war, hat sie mich angerufen und gefragt, boah, fuck, ich weiß nicht, was ich machen soll. Wann geht das Sascha denn weg? Weil sie wusste, der ist bald halt weg über Nacht. Ist der noch da? Es war, glaube ich, morgens 6:30 oder so. Kann der mit dem Baby rausgehen? Ich schaff's nicht mehr, ich muss sofort zum Kinderarzt. Irgendwas stimmt mit Alea nicht. Und oder der geht's nicht gut. Und ich kann Bailey nicht mitnehmen oder daheim lassen, ob ihr den zu euch nehmen könnt. Und dann habe ich das kurz abgecheckt und es hat alles geklappt. Du bist dann, glaube ich, zu Olivia gefahren. Die wohnt Gott sei Dank nur 1-2 Straßen weiter von uns, also direkt ums Eck. Und dann hast du den Bailey geholt, bist mit dem kurz Gassi gegangen und hast ihn dann bei mir daheim abgestellt. War alles super. Und dann kam die Olivia dann wieder bis um 11 oder so oder um 12, keine Ahnung, vom Kinderarzt, hat ziemlich lange gedauert. Und die Alea, der ging es gar nicht gut, die hat nur gebrüllt. Kaya hatte auch irgendwie eine schlechte Nacht, auch nur geweint. Und Olivia war fix und fertig, ich war fix und fertig, Sascha war nicht mehr da. Und da habe ich schon zu ihr gesagt, wie soll ich das schaffen jetzt so den ganzen Tag und morgen auch noch. Und dann setzen wir uns gerade mit unserem frisch aufgebrühten Kaffee an den Tisch und wollten endlich durchatmen und kurz uns beruhigen. Auf einmal macht es einen Riesenknall. Olivias Hund Bailey springt auf mein Sofa und hat auf einmal sein großes Geschäft nicht mehr halten können. Der hatte Durchfall und es kam aus dem rausgeschossen wie ein Korken aus der Sektflasche. Es war abnormal. Und mein ganzes Sofa, der ganze Boden, Teile von den Wänden waren alles voll. Wirklich, alles war voll. Wir waren restlos überfordert. Wir haben geheult, gelacht, geschrien, alles gleichzeitig. Und dann habe ich, glaube ich, mich bei dir gemeldet, oder?
Ja, genau. Dann hast du dich tatsächlich bei mir gemeldet. Meine Konferenz ging um 13 Uhr los und das habe ich dir bestimmt 5-mal gesagt. Und deswegen wusste ich nicht, wieso jetzt um 13.05 Uhr mein Handy stumm klingelt. Und ich habe auf meine Apple Watch halt nur gesehen, Lexi ruft an, Lexi ruft an, Lexi ruft an, so wie es eingespeichert. Da dachte ich mir, hä, ich verstehe es jetzt nicht, jetzt warte ich kurz ab. Und dann kamen Nachrichten, ruft mich an, sofort, bla bla bla. Und dann habe ich zurückgerufen, also bin raus aus der Konferenz, habe sie zurückgerufen und hat sie mir erzählt, was gerade passiert war. Und ja, dann war ich auch mal kurz überfordert, was ich jetzt, oder wie wir jetzt mit der Situation umgehen.
Ja, das war total schlimm, weil erstmal die ganze Wohnung hat nach Scheiße gestunken. Also erstmal kurz so, man muss es beim Namen nennen, die ganze Wohnung hat einfach nach Scheiße gestunken. Das Sofa wurde durchnässt, also es war einfach nicht nur Kacke auf dem Sofa, es wurde durchnässt, es war wirklich flüssig. Dann hatte ich ja mein neugeborenes Baby, Olivia, die schreiende Alea, die gerade eine Mittelohrentzündung hatte. Und wir haben versucht, die Hunde haben wir erstmal raus in den Garten, weil der Bailey hat ja nicht aufgehört nach dem einmal. Das ging ja weiter. Vor allem hat er seinen schönen, langen, blonden Schweif durch die ganze Suppe nochmal durchgezogen und ich dann durch die ganze Wohnung gedüst. Also es war Katastrophe. Die Hunde waren dann irgendwann im Garten, die Kaya gebrüllt, Alea gebrüllt, Olivia und ich beide geheult. Dann haben wir versucht zu putzen, haben die Kinder irgendwie ins Bett gelegt. Dann konnte ich aber mich gar nicht richtig bücken wegen meiner Kaiserschnittnarbe und habe versucht, auf allen Vieren irgendwas zusammenzuputzen. Olivia hat währenddessen die Kissen alles vom Sofa abgezogen und in Tüten gepackt. Wir haben alles direkt wegschmeißen können. Also es war wirklich so, das Sofa war für den Arsch. Und ich habe halt versucht, den ganzen Boden alles aufzuputzen, weil überall hat es so heftig gestunken. Vor allem, wenn du ein Baby hast und Kinder, also
ja.
Infektionsgefühl. Wer weiß, ich wusste ja nicht, buchstäblich eine Scheißsituation.
War auf jeden Fall dann tatsächlich am Abend auf meiner Konferenz irgendwann der Running Gag, weil ich halt einen Kollegen gefragt habe, der mir irgendwie so ein Reinigungsgerät hat für Sofas, weil ich wusste, der hat sowas Spezielles. Und er hat gefragt, ja, wofür brauchst du denn genau? Und er hat gesagt, ja, ist das so wichtig, aber hast du sowas? Ja, aber das funktioniert nicht für alles. Was hast du denn? Dann habe ich es ihm halt irgendwie erzählt und dann hat es nicht lange gedauert, bis es am Abend die Runde gemacht hat. Und ja, ist auf jeden Fall heute, also jetzt kann man ja auch wieder drüber lachen, ist auf jeden Fall heute noch der Running Gag.
Ja, Gott sei Dank, weil für uns, also wir hatten beide einen Nervenzusammenbruch, Olivia und ich. Ich glaube, Olivia musste dann gehen, weil der Baby nicht mehr aufgehört hat. Der ist, glaube ich, noch aus dem Garten abgedampft. Und da habe ich gesagt, weißt du was, geh, weil die war fertig. Die Alea, der ging so schlecht, die musste mit der gehen. Und ich habe gesagt, ich kriege das irgendwie daheim alleine hin, den Rest aufzuputzen, irgendwie. Und dann ist Olivia gegangen und sie hat mich nur noch auf dem Weg nach Hause, glaube ich, angerufen, hat nur geheult. Ich so, ich kann nicht mehr, ich muss jetzt meine Mama anrufen, ich bin total überfordert. Jetzt auch noch der Bailey, weil die Durchfallgeschichte mit Bailey ging bei ihr daheim dann auch noch weiter. Es hat nicht aufgehört. Und dann Scheiße. Hat sie gesagt, sie gibt auf, sie muss jetzt zu ihrer Mutter, sie kann nicht mehr alleine. Und ich habe dann versucht, halt so gut es ging, alles aufzuputzen, aber Gott sei Dank war es warm und ich konnte die ganze Zeit lüften, trotz Baby. Also es war heftig. Ich habe dann, glaube ich, den ganzen Tag geputzt. Ich hatte mega Schmerzen im Bauch. Mir konnte auch niemand helfen, weil es war so ein richtiger random Tag, Dienstagmittag oder so. Da hat halt jeder gearbeitet und es hatte halt niemand Zeit, mit mir jetzt kurz Kacke vom Boden aufzuwischen. Ja, und abends kam dann noch meine Schwester vorbei, ich glaube erst um 10, 11, um mit dem Rocky nochmal Gassi zu gehen, weil ich das halt noch nicht konnte mit der Kaiserschnittnarbe. Und dann sitzen wir so auf dem Bett und sie fragt mich nur, und wie war dein Tag heute so alleine ohne den Sascha? Und ich gucke sie an und ich konnte nicht antworten. Ich habe einfach instant losgeheult. Ich habe einen Heulkrampf gekriegt. Ich bin aus dem gar nicht mehr rausgekommen. Und meine sozial und emotional verkrüppelte Schwester, die eigentlich nie Gefühle zeigt, hat versucht, mich in den Arm zu nehmen. Oh Gott, was ist denn passiert? Und aus meinem Mund kamen nur die Wörter Bailey, Durchfall. Und sie hat überhaupt nicht verstanden, was los ist. Ja, also das war... jetzt können wir drüber lachen, sagen wir es mal so, aber damals war das echt krass. Und jetzt ist auf jeden Fall wieder alles sauber, auch bei uns daheim. Also wir können wieder Besuch empfangen. Sonst war die Zeit eigentlich, ja, wir haben es uns anders vorgestellt, könnte man schon so sagen. Also das beruht nämlich jetzt auf der nächsten Frage, und zwar an uns beide. Habt ihr euch das Elternsein so vorgestellt in Bezug auf, dass es anstrengend ist und oder sogar überfordernd sein kann? Wir haben es uns nicht so anstrengend vorgestellt.
Wir hatten auch gar keine große Vorstellung. Klar spricht man so mit Freunden, die ja schon Kinder haben, aber man fragt jetzt nicht so richtig detailliert nach, was erwartet einen und das sind alles, also...
Oder was sind die negativen Sachen?
Jedes Kind ist ja auch anders und deswegen, nee, wir haben es uns nicht so vorgestellt. Wir hatten ja auch ein Spuckbaby, also ein wirkliches Spuckbaby, nicht so, das stößt mal ein bisschen auf, sondern das hat wirklich in der Nacht richtig hart gespuckt.
Also dazu muss man sagen, ein richtiges Spuckbaby, also ein Refluxbaby, bedeutet nicht, wenn man jetzt zum Beispiel erzählt, ich habe ein Spuckbaby, und dann sagt die Frau von nebenan, ja, ja, mein Kleiner hat damals auch immer mal wieder nach dem Stillen ein bisschen gespuckt. Nein, ein Spuckbaby spuckt so oft am Tag nach fast jeder Mahlzeit, und zwar Mengen, die du für nicht medizinisch in Ordnung findest und die dir Angst machen, in jeder Lage, in jeder Stillposition, dass wir wirklich mehrmals zum Kinderarzt gerannt sind, um das abzuchecken, ob das normal sei. Weil es gibt ja so eine, irgendwas mit Pförtner heißt es, so ein Ding, das nicht richtig schließt bei der, meinem Magenpförtner, Ausgang, Aufgang, irgendwas. Da gibt es tatsächlich eine Krankheit, wo man das abklären lassen muss. Aber das war bei uns nicht so, es hat alles funktioniert. Und wir wurden immer abgetan mit Speikind, Gedeihkind. Der Satz, den keine Eltern von einem Spuckbaby jemals hören wollen, weil damit hilft dir niemand, verstehst? Also Speikind, Gedeihkind, okay, mein Kind ist gesund, aber wir haben trotzdem den Stress. Ein Spuckbaby ist sowas von anstrengend, so worauf du hinaus wolltest. Nachts zum Beispiel, wenn die Kaya gespuckt hat und es war mehrmals die Nacht nach dem Stillen, nicht immer gleich danach, vielleicht erst eine Stunde später, dann sind die erstens wach und das mehrmals die Nacht, nicht nur beim Stillen, sondern auch beim Spucken. Und dann spucken sie, wie schon gesagt, die besagte Menge aus, wo du danach das komplette Bett abziehen kannst. Du kannst die Matratze nachts föhnen, weil niemand hat ja Ersatzmatratzen fürs Beistellbett. Was wir nachts dran saßen und die Matratze geföhnt haben. Mhm. Wie Idioten, gell?
Das war schon krass.
Nachts um 4 und komplett umziehen und alles mögliche. Ich meine, Kaya konnte ja nichts dafür und ich hatte wahnsinnige Angst um sie, dass sie sich verschluckt, auch während Spucken in der Nacht und alles. Also diese Spuckgeschichte ging 4-5 Monate lang und die hat wirklich dermaßen an uns gezerrt. Also das war brutal. Mhm. Also ich fand es richtig schlimm. Und ja klar, hieß es dann, ja, das wird irgendwann besser, wenn die Beikost anfängt und was weiß ich und alles. Aber in dem Moment war es halt einfach Horror für uns beide. Und ich bin ja so ein bisschen ein ängstlicher Mensch und wenn die manchmal da über deine Schulter, boah, das war schon heftig.
Ja, das war schon ein heftiger Moment. Aber man kann sich halt auf so Sachen einfach nicht einstellen. Deswegen, also um mal auf die ursprüngliche Frage zurückzukommen, wie war es nochmal genau?
Ob wir es uns als Eltern so vorgestellt haben in Bezug auf Überanstrengung oder Überfordertsein?
Ja, nein, also so haben wir es uns nicht vorgestellt, weil wir einfach grundsätzlich halt keine Vorstellung groß hatten. Wir haben es halt einfach auf uns zukommen lassen. Weil, ja, wie gesagt, jedes Kind ist woanders. Und klar, das war dann schon echt eine Herausforderung, so gerade mit diesem Spucken halt immer. Und vor allem die Nächte waren dann halt
Schlafentzug.
Übel, genau, weil man halt jedes Mal aus dem Schlaf gerissen wurde, als wir beide.
Sie hat auch so,
aber hatten kacke wir beide geschlafen. Halt einfach auch echt wenig Schlaf, weil sie zusätzlich auch so schlecht geschlafen hat, genau. Ja. Also von dem her, die ersten Monate waren echt heftig. Wir mussten uns halt an das alles gewöhnen und mussten erstmal so irgendwie, ja, uns zurechtfinden mit der neuen Situation. Klar spricht man dann auch so mit Freunden, die Kinder haben. Man spricht mit den Eltern, also mit den Großeltern von der Kaya und versucht sich halt überall so ein bisschen weiterzuhelfen und da immer wieder mal bei bestimmten Themen so Unterstützung zu bekommen und zu hören, dass es auch, dass es normal ist und so weiter.
Ich habe noch eine witzige Geschichte. Oh, die Kaya bewegt sich. Wir sehen es im im Monitor und sie schläft weiter.
Okay.
Und zwar, ich glaube, das war auch so in den ersten Wochen, da hast du gesagt, du gehst noch mit dem Rocky Gassi und wolltest mich mal kurz eine Runde schlafen lassen. Ich glaube, ich habe immer vorgeschlafen oder so am Anfang, weißt du noch? Wo die Nächte so heftig waren, habe ich immer mich ein bisschen früher hingelegt. Du hast Kaya dann genommen und erst dann hast du mir wieder gebracht, damit ich ein bisschen mehr Schlaf hatte. Oder irgendwie so war das. Und auf jeden Fall bist du dann irgendwann noch mit dem Rocky Gassi und hast die Kaya in die Trage genommen. Und die war irgendwie zu frisch angezogen. Auf jeden Fall, also kurz mal, durch Kälte wird man nicht krank, sondern durch Viren. Aber kalte Luft kann natürlich die Erkrankung durch Viren beschleunigen, wenn die Schleimhäute austrocknen. Ja. Auf jeden Fall ist die Kaya krank geworden und hat einen Schnupfen. Und zwar einen ziemlich hartnäckigen Schnupfen. Der ging, glaube ich, schon so 3-4 Wochen, gell, am Stück. Mhm. Also echt heftig. Und auf jeden Fall hat mich der Schnupfen wahnsinnig gemacht. Und dann habe ich rum und num gegoogelt, was denn helfen kann. Also ich habe mit Kochsalzlösung alles, so wie es auch die Ärzte immer sagen, alles gemacht. Und dann habe ich halt gedacht, so ja, die Heizungsluft ist ja auch nicht gut, weil die trocknet ja auch aus und alles Mögliche. Ich brauche einen Luftbefeuchter. Und dann habe ich mir auf Amazon so einen teuren Luftbefeuchter gekauft und habe den in unser Schlafzimmer gestellt und habe den einfach konstant durchlaufen lassen. Das war einfach eine richtig feuchte Luft, weil ich dachte, dann fließt das Nasensekret ab und alles Mögliche. So, irgendwann dann so nach 2-3 Wochen habe ich aufgeräumt und mir ist irgendein Ladekabel oder sowas in das Bett gefallen. Dann schiebe ich das Bett vor und die ganze Wand voller Schimmel. Ich habe wirklich das Zimmer so krass befeuchtet wie eine Dampfsauna über Tage hinweg, dass der Schimmel aus allen Ecken und Enden kam. Also es war echt krass. Dann war natürlich bei uns wieder eine Landunterstimmung. Ich sofort zum Hörer gegriffen, Kinderarzt angerufen. Oh mein Gott, kann es sein, dass mein Kind deswegen immer noch krank ist, wegen diesem Schimmel? Da wurde ich aber gleich beruhigt und gesagt, nein, Quatsch, da kann nichts passieren und alles, solange es so ein Schimmel ist und so weiter und so fort. Aber dann mussten wir tatsächlich ausziehen. Also für 2 Tage sind wir dann in die Wohnung von meiner Schwester gegangen zum Übernachten, gell? Weil genau, du das alles gereinigt hast und dieses...
Ja, wir haben das halt mit richtigem Schimmelentferner dann alles gemacht und der enthält Chlor. Und ja, daher war das dann echt so, dass dann die ganze Bude auch riecht wie ein ekelhaftes Schwimmbad.
Ja, ja.
Und das war so aggressiv. Vor allem musst du dann noch so lange lüften, bis der Geruch irgendwann wieder raus ist aus dem Zimmer.
Wir wollten
so, der Schimmel war direkt entfernt. Ja. Wir mussten aber echt was von der Tapete und so wegschneiden. Und ja, dann mussten wir halt schon noch 2 Tage warten, bis dann hier der ganze Geruch da wieder raus war. Der ist so beißend und aggressiv und der ist auch echt alles andere als gesund.
Ja, genau. Und deswegen also der Kinderarzt hat, glaube ich, sogar zu mir gesagt, ich müsste nicht gehen. Kaya soll nur nicht in dem Zimmer schlafen. Irgendwie so war das, glaube ich.
Ja, genau. Aber wir hatten da tatsächlich das Glück, dass uns deine Schwester und ihre Freunde unterstützt haben und die gesagt haben, wir sind eh nicht zu Hause, hier schlaf doch dann bei uns, die auch in Stuttgart wohnen. Und dann war das für uns echt ideal. Klar mussten wir ein bisschen Zeug mitnehmen, wie Beistellbett und so, aber das war...
Ja, aber wir wurden dann schon auf die Probe gestellt. Die
unkomplizierteste Lösung.
Wir wurden dann schon auf die Probe gestellt, wie es ist, wenn man mit Baby mal verreist. Also verreist in auch nur ein paar Straßen weiter, aber in eine andere Wohnung.
Ja, ja, ich musste auch schon 2-3 Mal fahren, bis wir dann alles drüben hatten, was wir dann wirklich gebraucht haben. Das fehlt noch, Flaschenwärmer fehlt noch.
Obwohl unser Kind schon, nie eine Flasche genommen hat.
Nee, aber es waren auf jeden Fall schon ein paar Sachen.
Ja, also das war auch noch eine Geschichte, wo wir ein bisschen überfordert auf jeden Fall waren. Wir machen nur eine ganz kurze Pause, weil du hampelst gerade so extrem neben mir rum, weil der muss so aufs Klo pinkeln.
Wir machen kurz eine Pinkelpause.
Genau, und deswegen machen wir gleich weiter. So, wir sind wieder da. Hat alles geklappt?
Das war die Aufregung.
Genau. Also um die Frage abzuschließen, also wir haben es uns nicht so heftig vorgestellt. Also ich würde nicht mal sagen, klar, also für mich war die ersten 5 Monate schon heftig. Für uns beide, oder? Es war schon krass. Mhm. Es war unser erstes Kind. Also es ist unser erstes Kind und wir mussten halt alles nachlesen. Wir haben viel gelesen, viele Bücher bestellt, viele Leute gefragt. Wir waren viel Ich hatte ja keine Hebamme im Wochenbett oder grundsätzlich nach der Geburt, weil halt einfach in Stuttgart, wie auch in so vielen anderen Städten, gibt es einfach keine Hebamme und ich hatte dieses mobile Wochenbett.
Es gibt keine verfügbare Hebamme.
Ja genau, also keine freie Hebamme.
Hebamme gibt es schon ein paar.
Genau, aber keine verfügbare und wir hatten ein mobiles Wochenbett, das habe ich in der ersten Folge, glaube ich, schon erzählt. Und da haben wir natürlich, kamen wir immer mit 1000 Fragen und wir waren so unbeholfen so ein bisschen und ängstlich, wie man das Baby badet, wie man das macht, wie man jenes macht, wie man sie anziehen sollen. Also es war, ja, jetzt bewegt sich Kaya schon wieder, schläft sie weiter.
Ja. Alles gut.
Alles gut. Okay, genau, und deswegen waren wir schon sehr überfordert am Anfang. Wir wollten
am Anfang
auch,
auf jeden Fall. Hat bei uns eine Weile gebraucht, bis sich es eingependelt hat, aber genau. Wir haben uns dann irgendwann mit der Situation arrangiert und tatsächlich richtig oder deutlich besser wurde es dann, als es mit dem Spucken aufgehört hat.
Ja.
Das war dann wirklich so, ja, fast von heute auf morgen so irgendwie.
Nicht nur das mit dem Spucken, auch wenn, wo die Kaya dann einfach so die ersten Meilensteine praktisch erreicht hat, dass sie nicht mehr so zerbrechlich war, fand ich. Weißt du, die ersten Drehungen, das Köpfchen heben, lauter solche Sachen,
ja,
wo man
genau.
Einfach ein bisschen mehr machen konnte mit ihr und wo man nicht so vorsichtig sein musste oder halt so Angst haben musste, dass irgendwas passiert. Ja.
Ja.
Also,
wir waren dann irgendwann, finde ich, so von heute auf, von jetzt auf gleich so eingespielt und routiniert und
genau. Dann
hat alles auch deutlich besser funktioniert.
Und ich muss dazu auch sagen, dass wir schon ein krasses Team waren. Also, damals war es schon heftig, weil ich als Mama, klar, den Mutterinstinkt hat ja jede Frau irgendwie, aber ich war trotzdem sehr überfordert und der Sascha hat mir extrem geholfen. Also er war das, was er an Zeit neben seinem Job aufwenden konnte, ging ausschließlich an uns, also an mich und an Kaya. Und das ist einfach nicht selbstverständlich, weil ich es halt bei vielen sehe, wo das nicht so ist. Und auch wenn es dann in die Nacht reingeht mit wenig Schlaf und alles, er hat mich nie allein gelassen oder in einer Situation vor allem allein gelassen, wo ich überfordert war. Und hat mir auch immer diese Freiräume gegeben, dass ich mal durchatmen konnte, mir die Kaya abgenommen hat. Hat gesagt, jetzt geh doch mal da und dahin zur Massage oder triff dich mal mit einer Freundin. Ich wollte zwar die Sachen alle am Anfang gar nicht machen, weil ich Kaya nicht alleine lassen wollte, aber allein, dass ein Mann das merkt, und es dir anbietet und dir das Gefühl gibt, einfach, dass er da ist und dass man sich immer anlehnen kann und immer den Rückhalt hat und nie alleine in der Situation ist, das hast du mir schon extrem gegeben. Ach, guck mal, wie nett ich zu mir
bin. Mhm. Super, geht runter wie Öl.
Ja, also das hast du wirklich gut gemacht. Für das ja auch dein erstes Kind ist, hoffe ich, dass nicht irgendwo noch andere rumlaufen.
Ach so, gut, vielleicht könnte ich das in der Podcast-Folge jetzt ja mal kurz erwähnen. Ne, ist beides unser erstes Kind. Für uns beide das erste Kind.
Für uns beide das erste Kind. Und ja, da hast du mich schon extrem unterstützt. Die nächste Frage, wie hat sich unsere Beziehung geändert, durch das, dass jetzt ein Kind da ist?
Boah, gute Frage. Gut, wir waren davor halt schon auch sehr oft und gern einfach draußen. Wir waren viel unterwegs. Ich meine, wir wohnen in Stuttgart, da nutzt man es natürlich aus, dass man mal in die Stadt kann mit Freunden, was trinken gehen. Da ist einfach jeden Tag, da besteht jeden Tag die Möglichkeit, irgendwo was trinken zu gehen oder was essen zu gehen. Und das ist eigentlich auch so der Grund, weshalb wir in Stuttgart wohnen, weil wir schon einfach gerne auch mal rausgegangen sind.
Ja,
so. Machen wir ja immer noch. Aber wie hat sich's geändert? Also man ist jetzt halt nicht mehr so spontan. Wir
genau.
sind früher oft und gerne ins Kino. Manchmal sind wir sogar jede Woche.
Sehr oft im Kino.
Waren wir im Kino.
Wir sind beide so ein bisschen Filmfreaks. Also wir haben immer die neuesten Filme gleich alle im Kino angucken wollen. Wir waren auch viel im Autokino sogar. Also wir hatten schon immer so unsere Date Nights, würde ich sagen, wo wir viel zu zweit auch gemacht haben. Immer unsere Kinoabende, zu zweit auch essen gehen. Klar, auch sehr viel mit Freunden, aber auch alleine. Und haben viel auch immer unsere Familie besucht, die halt alle ein bisschen weiter weg wohnen. Haben Ausflüge gemacht auch. Wir waren zum Beispiel fast jedes Jahr in Folge, glaube ich, in Paris im Disneyland. Ich bin totaler Disney-Freak. Und das haben wir oft gemacht.
Sehr, sehr frei in dem, was wir machen wollten. Oder damals, als wir nach Ibiza sind, das war ja auch so, hey,
so spontan,
wir, mit nach Ibiza?
Wir fahren in
okay,
zwei
komm.
Tagen, machen wir.
Wir gehen nach Ibiza.
Ja, also das ist wirklich, diese Spontanität hat sich extrem geändert mit Kind. Und wir waren im ersten halben Jahr, glaube ich, fast nirgendwo, außer in unseren vier Wänden. Also da haben wir auch so ein bisschen Gegenwind dann bekommen von Bekannten und so, dass wir halt nichts mehr unternehmen und alles. Aber wir haben das dann auch versucht, dann später dann irgendwann zu erklären. Wir waren so restlos überfordert, es ging nicht anders. Und gerade so kinderlose Leute, die haben es ja nicht böse gemeint, aber die haben es halt nicht nachvollziehen können. Und ja, Sascha und Alex machen ja gar nichts mehr, seit die ein Kind haben, sieht man die gar nicht mehr. Aber was halt hinter den Türen dann vor sich ging, wie es uns halt erging, dass wir einfach mal froh sind, dass Kaya ihre Routinen langsam hat, mal besser schläft und das halt alles durch einen ruhigen Alltag halt auch passiert ist, das wissen halt viele nicht. Und ja, da mussten wir halt uns auch rechtfertigen.
Ja. Wir wussten es ja auch nicht, bevor wir Eltern wurden. Eben. Ja, wenn jetzt jemand abgesagt hat, der ein Kind hat, dann haben wir uns auch manchmal oder immer wieder gedacht, so, stimmt. Oh Mensch, schade. Und ach, wieso kann der denn jetzt nicht? Was soll er denn jetzt mit dem
soll
Kind
sein? Soll
der
doch sein
so?
Kind abgeben?
Weil du ja einfach gar nicht weißt, was zu Hause so einer wartet oder was da für Pflichten auch im Raum stehen mit einem Kind. Und deswegen hat man auf jeden Fall, hat man es deutlich einfacher, sich bei Leuten zu entschuldigen, die selber ein Kind haben, wenn man sagt, man kann nicht oder so. Dann
das war
die,
klasse.
Da gibt es null Diskussion,
hey, verstehen die voll, sofort. Verstehen wir voll, ist überhaupt kein Thema. Meldet euch, wenn ihr soweit seid. Das war klasse. Ja.
Ja.
Und deswegen haben wir da zum ersten Mal gewusst, wie wichtig sowas eigentlich ist. Weil das, was wir am wenigsten brauchen könnten, war so, wieso jetzt?
Ja.
Das finden wir jetzt blöd. Wir haben uns dann so lange nicht gesehen. Und das war halt, ja, kam natürlich auch, aber wir nehmen es niemand böse, weil wir warten einfach ab, bis die irgendwann auch ein Kind haben, dann verstehen sie es. Nee, aber es ist halt so. Klar, also diese Paarzeit hatten wir natürlich seitdem nicht mehr, auch bis jetzt nicht mehr. Ich glaube, das einzige Mal waren wir mal alleine. Waren wir mal irgendwo alleine?
Also wir haben bis jetzt noch keinen Babysitter oder sowas.
Kinderbetreuung im Fitness.
Genau.
Wir haben schon mal alleine als Paar trainiert.
Ja, aber sonst, nee, bis jetzt noch nicht, aber wir haben es auf jeden Fall jetzt vor. Ich meine, jetzt stehen auch so zum Beispiel Weihnachtsfeiern oder so stehen an, wo wir auch gesagt haben, da brauchen wir auf jeden Fall einen Babysitter. Oder hier an Halloween haben wir gesagt, da wollen wir wieder was machen. Also jetzt hat sich auch vieles einfach entspannt. Jetzt haben wir seit längerem schon halt einfach auch abends dann noch so die Zeit für uns. Am Anfang ist Kaya immer sehr spät eingeschlafen, dann wird es immer früher. Und jetzt sind wir bei einer gesunden Uhrzeit, zum 7:30 schläft sie ein. Und dann haben wir auch noch die Möglichkeit, uns abends auf dem Sofa die Kante zu geben.
Was redest du da? Ich still doch noch.
War ja auch nur ein Witz. Aber halt einfach dann auch mal noch eine Serie anzugucken oder mal einfach nur zu quatschen oder wie auch immer.
Ja.
Also kommt schon jetzt auch einfach so wieder mehr Freiheit, weil wir jetzt aber halt auch eingespielt sind.
Ja.
Und das ganze Wissen, das nehmen wir auch mit, mit fürs zweite Kind, wenn wir dann irgendwann mal ein zweites Kind haben sollten oder wie auch immer.
Da wissen wir auf jeden Fall jetzt schon so viel, dass wir sagen können, hey, alles entspannt. Das muss man dazu sagen, der Sascha war immer der Ruhepol von uns. Ich war immer eher die, wo schon an der Decke hing und gesagt hat, oh mein Gott. Und das habe ich auch wahnsinnig gebraucht in dieser heftigen Zeit, in dieser anstrengenden Zeit am Anfang, weil ich mich wirklich wegen jedem Scheiß total verrückt gemacht habe, wo total unnötig war. Aber du hast mich dann immer so runtergeholt und gesagt, alles cool, wir beobachten das, das wird nichts sein. Und wenn es so und so, dann geh mal halt zum Kinderarzt. Oder frag doch mal die Hebamme oder frag doch mal deine Freundin. Also total, du bist immer cool geblieben.
Genau, bin absolut lösungsorientierter Typ.
Genau, genau. So, also wir haben zwar keine Paarzeit, aber wir haben dafür was viel Schöneres und es nennt sich Familienzeit. Boah, ist so voll sentimental, weil dafür, dass wir halt so viel alleine mit Kaya machen, also wir zu dritt als eine Familie und Rocky natürlich, ist halt voll schön, wenn man so Meilensteine oder besondere Momente halt hat mit dem Kind, wo wir beide mitkriegen. Das finde ich halt toll, zum Beispiel, wo es das erste Mal gestanden ist oder sich umgedreht hat oder ihren Kopf gehoben hat oder sie hat ja
sie das erste Mal gelacht hat, so richtig, wow, wo du so gecheckt hast, das ist jetzt bewusstes Lachen.
Und das hatten wir halt teilen können, weil wir haben es gemeinsam erlebt und das finde ich viel krasser als jede Paarzeit. Klar ist Paarzeit wichtig und dass man sich Zeit für sich selber nimmt, aber ich meine, das ist das erste Jahr vom Baby. Die Zeit, da passiert so viel, so unglaublich viel, wie in keinem anderen Jahr und es ist halt unglaublich schön, wenn du das halt als Mann und Frau zusammen erlebst, finde ich. Und
ja,
auch rückblickend
genau.
Dann.
Ich glaube jetzt auch, wenn jetzt uns irgendwelche zuhören, die schon Kinder haben, die schon 2, 3, 4 oder 5 Jahre sind und wir erzählen jetzt eigentlich nur so von dem ersten Jahr und was wir da so erleben, dann werden die sich vielleicht noch so ein bisschen ins Fäustchen lachen und sich halt auch so denken,
oh, da kommt
aber
noch
wartet
einiges.
Mal, was da noch alles passiert oder was da kommt. Ja, aber auch was für Entwicklungsschritte da noch so, so passieren, weil wie gesagt, sie läuft bis jetzt noch nicht. Ich denke dann auch, wenn sie das erste Mal bewusst ein Wort spricht, wenn sie mal läuft und so, sie nimmt jetzt alles viel bewusster wahr und sie entwickelt sich ja auch brutal. Und jeden Tag
hat sie irgendwie
einen neuen Skill, den sie jetzt wieder irgendwie ausgegraben hat, wo man so denkt, ey krass, das konnte sie gestern noch nicht, oder einen neuen Gesichtsausdruck. Und das sind alles cool. So Momente, wo man dann echt
da gucken wir uns dann so immer an und sagen nichts, gell? Ja. Immer wenn sie irgendwas total Süßes oder Witziges macht, gucken wir uns jedes Mal immer so an. Wir sagen nichts, aber wir grinsen es dann so an, so, hast du das gerade auch gesehen, wie süß das war und wie toll und neu das war?
Ja, das beste kostenlose Entertainment. Das ist so wie jedes Kino, wo wir früher waren.
Ja, ohne Witz. Schon schön. Aber natürlich werden wir das in Zukunft dann wieder angreifen, dass wir auch mal wieder zusammen allein ins Kino gehen. Vielleicht kommt es ja bald. Genau, ja. Also jetzt sind wir schon bei der nächsten Frage. Und zwar, die stelle ich jetzt an dich. Ich kriege nämlich dieselbe Frage auch gleich. Aber zuerst darfst du beantworten. Und zwar, an mir als Mama, was nervt dich an mir am meisten? Jetzt bin ich gespannt.
Das hast du ja eigentlich jetzt auch schon ein bisschen erzählt, dass du bei manchen Sachen einfach ein bisschen drüber bist. Mhm. So da, wo ich denke, bleib doch mal entspannt oder hey, alles gut, wenn sie einfach mal kurz schreit oder sie irgendwie halt mal kurz einen Ton von sich gibt, dann bist du eigentlich schon gleich in Hab-Acht-Stellung.
Ich dachte immer, das heißt Halb-Acht-Stellung.
Das habe ich gerade so betont.
Das gibt aber überhaupt keinen Sinn.
Und was weiß ich, was da in ihrem Kopf schon für Szenarien ablaufen. Und ich bleibe halt noch entspannt und sage, es bleibt doch mal cool. Und weil das erzeugt immer so puren Stress. Mhm. Und das nervt dann schon auch so, wenn man so denkt, es bleibt doch mal cool. Es bringt doch alles nichts, jetzt jedes Mal gleich hier so durchzudrehen. Also das nervt mich.
Das kann man nervt
auch ehrlich
mich.
Sagen. Das ich, weiß sie aber auch.
Ja, ich bin eine Helikoptermutter. Das kann man schon beim Namen nennen.
Ja, richtig. Ja.
Ich bin aber auch schon entspannter geworden.
Ja, definitiv. Du bist deutlich entspannter geworden, ja.
Aber am Anfang war es schon krass. Das kann ich auch nachvollziehen.
Am Anfang war es heftig.
Das ist das Einzige, was dich an mir nervt.
Das, was mir jetzt so spontan einfällt, ohne dass ich mir jetzt heute meinen Abend selber noch versau.
Ja, okay, jetzt die Gegenfrage. Was mache ich denn gut als Mama? Was findest du toll oder wie ich mit Kaya umgehe oder alles Mögliche als Mama sein? Was würdest du jetzt da besonders hervorheben, was du toll findest, wie ich was mache?
Dass du brutal fürsorglich bist. Also du stellst alle Bedürfnisse unter die von der Kaya und machst alles in Perfektion. Also manchmal ist Perfektion jetzt vielleicht auch nicht immer so das Beste, aber du bist bei allem lieber eine Nummer zu sicher als zu fahrlässig. Und ich finde, das gibt mir dann auch so ein Stück Ruhe und Gelassenheit, weil ich immer weiß, du hast das definitiv im Griff, auch wenn ich es nicht weiß. Und du weißt medizinisch auch echt sehr viel für jemanden, der eigentlich sonst mit der Medizin nichts zu tun hat. Und
ich
das beruhigt
Hobbyarzt.
Und das machst du sehr gut. Du bist genau ein Grey's Anatomy-Profi.
Ja, das ist ja schon ein bisschen.
Ja, genau.
Sonst nix?
Ah ja, da gibt es noch 100 Sachen. Ne? Ich habe mir die alle mal in meinem Handy als Notiz festgehalten, aber das ist jetzt, wir wollen ja auch nicht so lang in dem Podcast über das eine reden. Das interessiert die Leute bestimmt gar nicht so.
Ah, doch, bestimmt. Okay,
ich lade es mal.
Also, ich habe da auf jeden Fall mehr zu sagen, wenn ich jetzt beide Fragen gestellt bekomme. Bist
du
sicher,
bist
dass du schon fertig bist?
Nein, bin ich nicht. Ich warte jetzt, was du sagst und dann entscheide ich, ob ich noch was hinzuzufügen habe. Zum ersten oder zum zweiten Punkt.
Okay, also jetzt an mich die Frage: Was macht der Vater gut? Achso, ich darf zuerst sagen, was er gut macht, bevor ich das Schlechte sage. Das wäre interessant. Okay, also, was ich wahnsinnig gut finde bei dir und da muss ich auch sagen, das hat er schon wahnsinnig gut gemacht, bevor die Kaya kam. Und zwar, Sascha schmeißt viel vom Haushalt. Also man kennt es ja eigentlich so klischeehaft gesagt, die Frau ist für die Küche verantwortlich und fürs Putzen und fürs Wäschewaschen und was weiß ich und alles. Wie man es so aus 18 oder Feuerzeug halt kennt. Aber der Sascha hat schon sehr viel, schon immer im Haushalt gemacht. Also Wäsche machst du ziemlich viel, mehr als ich. Du machst immer den Abwasch, klar, wir haben Spülmaschine und alles, aber du putschst sehr viel in der Küche. Ich koche mehr, aber du räumst dann mein Chaos in der Küche immer danach auf.
Ja, vor allem gibt es bei der Alex irgendwie keinen Mülleimer. Der Mülleimer ist einfach die Spüle. Es liegt immer alles in der Spüle.
Ja, da kann man es einfach so rausnehmen und dann in die Tüte.
Also kann man direkt in die Tüte.
Ja, nee, dann
muss
ich jetzt
mal neu aufmachen.
Da haben
wir echt schon etliche Diskussionen. Na, vielleicht geht es euch ja auch so, dass die Frau oder der Mann bei euch anstatt den Mülleimer, die, was weiß ich, zum
du
Beispiel...
Du hast da ein Haar hängen. So. Warte, ja.
Die Kartoffelschalen oder was auch immer, heute waren es die geschälten Karotten, das lag alles so in der Spüle.
Damit habe ich dein Essen gemacht.
Ja,
dein
vielen Essen. Dank.
So, hier nämlich. Also, übrigens war ich gerade dabei zu erzählen, wie gut du den Haushalt machst, okay? Also ach, lass das Positive so stehen. Sascha macht echt gut den Haushalt, er saugt ziemlich viel. Das nervt mich teilweise, weil er manchmal 5-mal am Tag saugt. Also du bist da schon sehr, sehr reinlich, weil er halt das mit den Hundehaaren nicht mag und Rocky hart halt ziemlich viel. Ach, guck mal, wie süß er gerade schläft. Genau, und da bist du schon hinterher. Also das ist auch für mich eine wahnsinnige Entlastung, natürlich mit der Kaya. Und vor allem im Wochenbett war das natürlich eine mega Entlastung, auch mit dem Essen machen und so. Da hast du ja immer gekocht und alles Mögliche, wo ich es nicht konnte. Mhm. Also das machst du schon gut. Was ich auch immer voll gut fand, dass du mir Freiheiten und Erholungsphasen gibst. Also klar, manchmal muss ich schon sagen, dass ich überfordert bin oder bei mir steht es gerade hier, ich habe keine Energie mehr. Da fragen sich die Frauen immer oft, ja, warum merkt es der Mann nicht von selber? Wieso muss ich das sagen? Aber eins kann ich sagen, die Männer denken manchmal echt nicht so weit wie wir. Das ist nicht mal negativ gemeint, aber wir denken viel komplexer und bei uns bilden sich dann die Bausteine an Zeichen, die wir gegeben haben, zusammen zu einem Konstrukt, wo man dann sagen kann, so, jetzt solltest du eigentlich erkennen, dass ich eine Auszeit brauche. Und die Männer denken sich nur, hä, was? Und deswegen ist das gar nicht so schlimm. Aber wenn ich zu dir sag, ich brauche eine Auszeit oder,
boah. Hey, ich brauche eine Auszeit!
Nein, so sage ich das sicher nicht. Du merkst es halt. Und dann sagst du auch, hey, ich nehme die Kaya, ich gehe mit der halt Männer Sachen machen, dann fährst halt mit ihr mal ins Bauhaus oder wo warst du, im Garten bei uns oder einkaufen oder sonst irgendwas. Und dann habe ich mal so eine Stunde für mich am Wochenende zum Beispiel oder so. Und da kann ich einfach mal chillen. Ich kann mich ins Bett legen, vielleicht noch eine Runde schlafen oder einfach einen Kaffee trinken, ein bisschen am Handy sein. Das gibt er mir schon und da muss ich auch nicht groß betteln. Also ich sag das und dann versuchst du das einzurichten.
Ja. Ja,
da bin ich sehr dankbar.
Ja, doch.
Ja. Und auch Sport oder so, wo du gesagt hast, du kannst auch jederzeit da und da zum Sport oder hier mal mit deinen Freunden wieder Badminton spielen oder Massage oder irgendwas. Also du bietest mir auch ungefragt oft eine Erholung an. Das muss man sagen, ja. Wir haben das Wochenende meistens für uns. Das finde ich auch gut. Also du verplanst nicht so viel. Es gibt ja auch die Männer, wo es dann zum Beispiel wieder feiern gehen, ist ja auch nicht schlimm und alles, oder sich viel mit den Jungs wieder treffen, also mit Kumpels oder so. Und da muss ich schon sagen, dass das schon eher so, wir stehen an erster Stelle, also Kaya und ich, und er versucht es schon immer so zu deichseln, dass wir auch nicht, wenn wir jetzt viel unter der Woche alleine sind, weil er wieder über Nacht weg war, dass er am Wochenende dann für uns da ist und mich unterstützen kann, gell? Also das versuch schon
immer, ja, genau, das versuche ich schon einzurichten.
Und auch wenn du mal abends pokern gehst oder in Sport oder was mit den Jungs machst oder irgendwas ansteht oder ein Geschäftsessen, dann versucht er schon immer zu einer Uhrzeit nach Hause zu kommen, wo er erstens am nächsten Tag fit ist, um mich wieder zu entlasten. Und wo, wenn auch die Nacht zum Beispiel kacke wird, dass du dann vielleicht auch einsetzbar bist, weißt?
Ja.
Und dass er jetzt, keine Ahnung, nicht um 5 Uhr morgens mit einem Dulli im Gesicht hier zur Haustür reinfliegt oder so. Also da hat er schon ein Feingefühl, um so die Waage zu finden.
Mhm.
Nicht zu viel, aber auch nicht zu wenig. Und das finde ich gut, weil dann ist schon ein Streitpunkt weniger. Genau, er nimmt sehr viel Rücksicht. Was habe ich mir denn noch aufgeschrieben? Ah ja, was ich ganz toll finde, ist, wie du dich mit der Kaya beschäftigst. Das ist richtig süß, wenn ich jetzt mal sage, ich bin jetzt mal eine Stunde in der Küche und koche für 3 Tage vor oder nehme mir mal ein Bad oder irgendwas oder räume die Wäsche ein oder sowas, dann setzt er sich halt mit Kaya ins Spielparadies bei uns und dann sitzen sie halt voll süß zusammen und lesen zusammen ein Buch und ja, du erklärst ihr halt auf eine andere Art wie ich, aber auch witzig halt Sachen und spielerisch und alles und wie halt so ein Vater mit seiner Tochter spielt in dem Alter. Und das ist halt wahnsinnig schön anzusehen. Und das finde ich echt richtig süß. Also du nimmst dir da schön wahnsinnig viel Zeit für deine Tochter. Das finde ich, habe ich dir das noch nie gesagt.
Aber nee, hast du nie gesagt.
Oh,
nee.
Guck mal! Ja, also das finde ich schon sehr wichtig. Ist mir auch wirklich sehr wichtig. Und das macht er wirklich unaufgefordert. Und finde ich toll. Was soll ich da drücken? Okay. Ja, genau, und du, das habe ich mir auch noch aufgeschrieben, dass du immer mal wieder einfach mit irgendwelchen neuen Sachen nach Hause kommst für Kaya. Da kommst du auf einmal heim vom Arbeiten. Ich habe ein Planschbecken gekauft. Ich finde jetzt, wir bauen hier ein Planschbecken auf dem Balkon auf, ohne dass ich was sagen musste, weil er es von selber. Oder ich habe eine Puppe gekauft für Kaya. Oder ich habe so ein neues Nachtlicht mit so Musik. Das probieren wir heute aus. Und er kommt, er ist halt dann einfach nach dem Arbeiten in Toys R Us oder in, was weiß ich, irgendwo rein. Und hat dann die Sachen mitgebracht. Und das finde ich zum Beispiel auch ziemlich süß. Ja. Und dass du dir immer überlegst, was wir zusammen machen können. Und halt nie so, was du jetzt machen könntest, sondern immer, das wäre zum Beispiel für uns mit Kaya was Cooles. Oder das wird doch Kaya Spaß machen. Komm, lass uns das angucken gehen. Da wird Kaya total ausflippen. Weißt du, dieses Mitdenken als Familie, das finde ich wahnsinnig cool. Freu dich nicht zu früh, weil jetzt kommt der Punkt.
Jetzt hau raus.
Was ist noch, was nicht gut ist, was ich nicht gut finde und was mich nervt. Wir müssen immer so ein bisschen nebenher aufs Babyphone gucken. Du guckst so kritisch. Hat sie sich viel bewegt?
Nee, sie hat sich gerade nur bewegt, aber alles gut.
Alles gut, schläft sie weiter. Ja, ja. Kaya schläft schon seit 1:10 am Stück, ohne dass ich rein musste. Klar, für viele ist das normal, aber bei uns ist die erste Phase von 8 bis 12, da muss ich schon häufig rein und stillen. Mhm. So, jetzt geht's los. Jetzt geht's los. Und zwar, was mich stört oder nervt. Genau, teilweise das Mitdenken. Und zwar, das war am Anfang so, jetzt ist schon besser geworden. Und zwar Wickeltasche packen. Weißt du noch, am Anfang, wenn wir das Haus verlassen haben oder zum Kinderarzt oder irgendwo hin sind mit der Kaya, ich habe alles machen müssen. Du hast praktisch dich ins Auto gesetzt. Das Wichtigste, was du an dir hattest, war deine Kleidung. Sascha muss angezogen sein, Sascha hat den Autoschlüssel, Sascha hat sein Geldbeutel und sein Handy. Los geht's. Ich habe den Hund versorgt, ich habe mich angezogen, ich habe die Kaya angezogen, ich habe die Kaya eine frische Windel gemacht. Ich musste Kayas Trinken einpacken, Kayas Essen einpacken, die Mütze, Wechselklamotten, Windeln, Feuchttücher, Quetschis, verstehst du, alles Mögliche. Und am Schluss habe ich die Hälfte dann trotzdem noch vergessen und alles Mögliche und ich musste es halt immer alleine denken. Mhm. Und das hat mich am Anfang extrem gestört und es waren auch ein paar Streitpunkte bei uns. Und jetzt kommt ein Wort, das hasst das Sascha. Mental Load.
Boah, ja, das hasse ich wirklich. Das war ein bescheuerter Begriff.
Du weißt, dass wir sehr viele Frauen als Zuhörer haben.
Ja, tut mir leid. Mental Hoffentlich Load habe ich auch ernst. Ein paar männliche Zuhörer. Ja, das klingt einfach blöd. Aber ja, ich verstehe schon, was es meint. Aber wieso muss man dem Kind wieder einen Namen geben?
Mental ja, weil es einfach wichtig ist, wie der Kopf von der Frau voll ist mit Sachen, um die sich der Mann einfach nicht kümmert.
Ja, ist auch richtig. Das, tatsächlich habe ich das nie so richtig auf dem Schirm gehabt, sondern habe das tatsächlich immer
an mich abgeschoben. Ich habe
mich da auf dich verlassen einfach.
Ja, zum Beispiel Arzttermine für Kaya. Dann, Kaya braucht neue Klamotten. Wie, was, wo. Lauflernschuhe jetzt zum Beispiel. Oder Wintersachen oder alles mögliche. Das manage alles ich. Kochen für Kaya. Was Kaya zum Essen braucht. Alles klar, fütterst du sie ab und zu. Aber ich muss alles
ja, ja, das ganz präparieren. Das große und, Ganze, das habe genau. Ich schon immer. Da habe ich mich auf dich verlassen, ja.
Auch Schlafenszeiten einhalten oder manchmal habe ich gesagt, komm, wir machen das oder die haben gefragt, dann machen wir heute das. Ich so, Sascha, das ist während Kaya ihren Mittagsschlaf, das können wir nicht machen, die Nacht wird sonst Horror. Echt, schläft die dann da? Kann die nicht später? Weißt du, solche Sachen, wo man so, nein, das sind festgetakte Zeiten, damit die Nacht einigermaßen erträglich wird. Und ja, aber man muss dazu halt sagen, dass sich die Frauen halt auch, also die Mütter, grundsätzlich auch viel mehr in der Materie drin befinden und sich weiterbilden oder informieren. Also was ich einen wegrecherchiere über Schlafsachen von der Kaya, also nicht Anziehsachen, sondern über das Schlafthema halt grundsätzlich von Babys, da hättest du gar nicht die Zeit dafür. Und deswegen habe ich solche Sachen ja viel mehr im Kopf als jetzt du, oder?
Ja.
Guck mal, ich nehme dich schon wieder in Schutz, wie nett von mir.
Gott, wie gütig, ey.
Was habe ich da geschrieben? Ach so, ja genau. Ich muss dich oft auffordern, was zu tun, weil es lässt ein bisschen nach. Also früher hast du am Anfang Sachen eher von selber gemacht und heute muss ich dich mehr auffordern, es zu tun. Ja, zum Beispiel okay. Hat Kaya eine frische Windel. Nee, ich dachte, du hättest das gemacht. Gehst immer davon aus, dass ich die Sachen gemacht habe. Verstehst? Und da erwarte ich oder hoffe ich so ein bisschen, dass du da ein bisschen so zu der alten Form zurückkommst, wo du es so gut gemacht hast.
Okay, ich gebe mein Bestes.
Nein, ich zähle jetzt einfach nur auf, was mir halt so aufgefallen ist, aber er macht dir seine Sache wirklich gut. Also er ist ein wahnsinnig guter Vater und ich darf mich eigentlich überhaupt nicht beschweren. Aber wenn ich gefragt werde, was mich so ein bisschen nervt, dann sage ich das trotzdem. weißt du, was mich extrem nervt? Wenn wir heimkommen. Jedes Mal, wenn wir heimkommen vom Gassi oder von den Großeltern oder egal, wo wir waren, ich habe meistens die Kaya auf dem Arm, wir kommen heim. Sascha läuft ins Schlafzimmer, zieht sich um, zieht sich bequeme Klamotten an, putzt noch ein bisschen seine Schuhe, hängt sein Handy, seine Apple Watch ans Ladegerät, macht sich erstmal was zum Trinken, geht erstmal auf die Toilette, geht Hände waschen und ich sitze dran mit einem Hund, mit einem Geschirr, mit einem Kind, ich komplett angezogen, das Kind komplett angezogen, muss erstmal alles abstellen, muss das Kind ausziehen, die Windel wechseln, den Hund abschnallen, dem Kind schnell was zum Essen geben, damit die nicht heult. Ich bin noch in Vollmontur angezogen und bis ich endlich mal mich ausziehen kann, hat der Sascha gemütlich vielleicht noch geduscht oder noch irgendwas aufgeräumt und das dauert immer extrem lang und ich sitze hier immer voll bepackt.
Gott, das war so maßlos überzogen.
Das ist immer so.
Ich putze meine Schuhe, ich glaube, einmal im Halbjahr und wenn dann lasse ich sie einfach in der Waschmaschine laufen, dass ich mir dann noch was zum Essen und so weiter mache, aber okay.
Du weißt, was ich meine.
Heute
habe ich nämlich extra gesagt, nimm du Kaya aus dem Auto, ich nehme den Rocky.
Mhm.
Und dann hast nämlich du das alles machen müssen und ich bin nämlich mal ins Schlafzimmer und habe mich umgezogen. Aber
oh
ich halt
Gott, die war Stunden weg. Die kam jetzt gerade erst kurz vor dem Podcast, kam sie wieder raus, nachdem ich sie gewickelt habe, schlafen gelegt habe, Essen gemacht habe, Fläschchen gemacht habe, nochmal kurz gebadet, dann habe ich einen
Kaya
Hund gebadet.
Immer noch kein Fläschchen.
War mit dem Rocky nochmal draußen.
Also ihr wisst, dass es eine Lüge ist, weil Kaya nimmt immer noch kein Fläschchen. So, nee, ich habe das auch nur 2 Minuten ausgehalten, wo ich im Schlafzimmer war, wo ich mir Zeit lassen wollte. Es geht nicht länger. Ach so, okay. Ja, ich wollte es nur anmerken, dass es mir auffällt, weißt du? Ich
bin immer für Anmerkungen offen.
Dann, was mich extrem nervt, ist, wenn irgendwas gerade ist und ich sage, kommst du mal bitte, egal ob was Witziges gerade passiert mit Kaya oder sie gerade steht oder vielleicht ihren ersten Schritt macht oder ob vielleicht sie gerade was umgeworfen hat und ich brauche schnell eine zweite Hand oder eine Windel ist ausgelaufen oder sowas und ich sage, Sascha, komm bitte ganz schnell. Ja, ja. Und dann dauert es 1 Minute, 2 Minuten. 5 Minuten und irgendwann
wartet
du da rein.
Das dauert vielleicht 10 Sekunden, aber nach 5 Sekunden kommt schon, hallo, wo bleibst du?
Das stimmt nicht.
Ich komme ja schon.
Du lässt dir immer so viel Zeit.
Okay.
Und dann sagst du immer, bleib gechillt und was weiß ich und alles. Und ich sage immer, nein, wenn es ums Kind geht, muss man zack, zack.
Ja.
Da gibt es nicht warten, da muss man, wenn es ums Kind geht,
stimmt,
immer schnell, schnell.
Das sagst du mir oft genug, ja.
Ja. Genau. Und ja, du hast ein bisschen weniger Geduld als ich. Wenn es jetzt gerade ums Einschlafen oder ja ums Einschlafen geht von der Kaya oder wenn sie weint.
Ja, weil grundsätzlich hab ich schon eine relativ gute Geduld und in manchen Bereichen eine deutlich längere Geduld als du.
Ja.
Aber stimmt, da ist teilweise ein bisschen umgedreht.
Ja, also ich kriege das manchmal mit, wenn die Kaya, wenn ich zum Beispiel sage, bringst du sie ins Bett und sie schläft ja durchs Stillen ein. Das kann der Sascha natürlich nicht. Also so viel ich
noch
weiß,
nicht.
Kann er es nicht. Und dann trägt er sie, weil bei ihm auf dem Arm fühlt sie sich voll wohl und da schläft sie ziemlich schnell ein. Also das funktioniert auch manchmal schneller als das Stillen bei mir.
Sie schläft grundsätzlich, Gott sei Dank, echt sehr schnell ein. Also wir brauchen ganz
außer gestern
selten, also wenn sie jetzt mal 30 Minuten braucht, dann ist es wirklich eine absolute Ausnahme. Also
ja.
So lange, sonst schläft sie manchmal ja schon nach 2-3 Minuten ein.
Ja, aber nur, wenn sie gerade in keinem Sprung ist oder irgendwas ansteht, weil es gab auch schon Zeiten...
Ja, klar. Und wenn sie auch natürlich müde ist.
Ja, es gab auch schon Zeiten, wo es 3 Stunden gedauert hat. Also,
ja,
es gab alles schon.
Aber die hatten wir jetzt Gott sei Dank. Ich muss 3-mal auf Holz klopfen. Schon lange nicht mehr.
Außer gestern.
Waren aber keine 3 Stunden.
Wir haben es um 8 hingelegt und um 22.45 Uhr ist es eingeschaltet.
Also, es waren keine 3 Stunden.
Stimmt, es waren keine 3 Stunden. Ja, und da merke ich halt, weil ich habe sie dann ihm gegeben, habe gesagt, kannst du den Schlaf tragen? Und es gibt halt trotzdem dann so Phasen, wo sie halt auch bei ihm weint und halt, ja, nicht halt direkt den Schlaf findet. Und dann höre ich es halt brüllen im Wohnzimmer, wie es halt aus dem Schlafzimmer halt. Und irgendwann komme ich da rein, da sehe ich mir, normalerweise wippt er sie so richtig sanft halt auf seinem Arm. Und es wird dann irgendwann immer schneller, weil er keine Geduld mehr hat. Und denke mir, warum schlafst du nicht? Also alles noch in Maße, aber man sieht halt in seinem Gesicht, wie unruhig er wird. Und ich versuche ihm dann klarzumachen, du machst es nur noch schlimmer dadurch. Weil das Kind merkt, wenn dein Puls schneller wird und wenn du unruhig wirst. Dieses langsam Ein- und Ausatmen, das ist, hört sich echt dumm an, aber es ist so wahnsinnig entspannend für das Kind. Ja, genau.
Ja, das weiß ich schon.
Und deswegen, aber du machst das trotzdem
noch. Du musst es manchmal einfach nochmal besser umsetzen.
Ganz genau. Ja, und was mich auch ein bisschen nervt, und das ist auch so ein leidiges Thema, auch mit anderen Leuten immer, und zwar, da komme ich auch zu unserem großen letzten Punkt, und den können wir noch ein bisschen besprechen und dann sind wir auch schon fertig. Und zwar, wenn wir essen gehen, dann mit Freunden oder Familie oder sonst was, sitze ich ja meistens neben der Kaya. esse erstmal nicht. Das kennen wahrscheinlich viele Mütter. Und pick das raus, was die Kleine essen darf. Mach das auch noch klein. Versuch sie zu füttern. Versuch sie auch ein bisschen selber essen zu lassen. Und bis dann eine Mama mal zum Essen kommt, dauert es eine Weile. Der Papa hingegen sitzt da dran, quatscht, stoßt an, trinkt ein bisschen was und hat schon längst aufgegessen und ich habe mein Essen immer noch nicht angerührt. Und das ist sowas, klar, es ist so ein bisschen Mama-Aufgabe, weil wir halt den ganzen Tag auch mit dem Kind und Essen halt, ja, das jeden Tag managen. Und der Papa ist ja beim Arbeiten. Aber da hätte ich gerne ein bisschen mehr Unterstützung, dass vielleicht ich mal mich zurücklehnen kann und gemütlich essen kann und du bei der Kaya sitzt, wenn wir mit Freunden unterwegs sind oder so. Mhm. Verstehst du, was ich meine?
Gern, ja. Du setzt dich ja oft von dir aus einfach schon direkt
so hin. Ja klar, weil die Mutter irgendwie denkt, dass es immer ihre Aufgabe ist. Verstehst du? Also zum Beispiel waren gestern Olivia und ihr Mann da mit der Alea. Und Olivia saß neben Alea, hat das Essen gemacht. Ich habe der Kaya das Essen gemacht. Ihr habt gequatscht, getrunken und gegessen. Und wir hatten beide noch unsere Portion im Teller, weil wir erstmal mit den Kindern und alles. Das ist halt so unausgeglichen. Aber das ist jetzt ein Jammern auf hohem Niveau. Es ist okay, aber was halt bei uns dann oft zum Streitthema kommt, weil dann halt teilweise auch Leute, mit denen wir dann unterwegs waren, gesagt haben, ja, wenn ich dann mal Sascha drauf angesprochen habe, Sascha, kannst du jetzt bitte mal kurz dich um die Kaya kümmern, weil ich würde jetzt gern mein Essen essen. Oh, der arme Sascha darf er jetzt nicht mal mehr leer trinken. Und das sind immer solche Sachen, wo bei uns ein ganz großer Streitpunkt ist, und zwar der arme Sascha. Dieser Satz, also wer mich persönlich kennt, weiß, dass dieser Satz mich zur Weißglut bringt.
Das ist dein Triggerpunkt.
Das ist mein absoluter Triggerpoint, der arme Sascha. Und zwar ist das eher nicht mal aus dem engen Kreis, sondern eher aus dem Bekanntenkreis, wenn auch durch, ich bin nicht mal dabei und ich krieg's mit. Ja, Alex und Sascha in der Zeit, wo wir es zum Beispiel weniger gemacht haben, wegen Kaya, weil es so anstrengend war. Der arme Sascha, seitdem war der nicht mehr weg. Der arme Sascha, seitdem durfte er nicht mehr das und das. Der arme Sascha, seitdem durfte er nicht mehr alleine mit seiner Frau das und das machen, weil sie kein Babysitter will oder irgendwie solche Sachen. Also das war immer so dieser arme Sascha-Spruch.
Der kam ein paar Mal. Der triggert dich.
Was sagst du zu deiner Verteidigung, zu dem armen Sascha?
Aber mittlerweile haben wir es ja, glaube ich, gut kommuniziert, dass wir das beide nicht mögen. Also mich nervt es natürlich, mich nervt es auch, weil es immer eine blöde Situation ist einfach und ich möchte auch nicht derjenige sein, bei dem es immer heißt, der arme Sascha.
Ja.
Und deswegen ist es einfach nervig für uns beide.
Vor allem, du bist ja nicht der arme Sascha. Das ist wie so ein, als würde er jetzt bestraft werden, wenn er jetzt daheim bei uns bleibt, sondern du machst es ja gerne und wir sind ja deine Familie, also es ist ja was Schönes, wie wir ja vorhin gesagt haben. Und wenn jetzt zum Beispiel die Kaya krank ist und wir sind irgendwo eingeladen, also jetzt nur als Beispiel, und wir müssen das dann absagen und die Leute sagen dann, ja, warum kommt dann nicht der Sascha einfach alleine? Natürlich sagt dann der Sascha, hey, ich lasse doch jetzt nicht meine Frau mit dem kranken Kind alleine daheim, die eh schon wenig Schlaf hat und das Kind wahrscheinlich dann die Nacht über auch schlecht schläft, lasse ich die doch jetzt nicht alleine stehen. Natürlich bleibe ich bei denen und gehe nicht weg. Und da heißt es dann, oh, der arme Sascha kommt heute nicht, weil die Alex den gezwungen hat, zu Hause zu bleiben, weil das Kind krank ist. Und das sind halt dann solche Sachen, ich stehe dann dran als die böse Ehefrau sozusagen, die ihren Mann nicht rauslässt und du stehst dran als der Mann, der nichts zu sagen hat sozusagen. Und also der sich praktisch nicht durchsetzen kann. Ich kann doch jetzt dahin gehen, wenn ich dahin will. Und im Endeffekt geht es aber darum, er möchte ja uns was Gutes tun oder er ist ja der Vater, also wieso uns, seinem Kind und auch seiner Frau. Verstehst du, was ich meine?
Mhm. Ja, ja, absolut.
Du darfst dazu auch was sagen.
Nee, du triffst ja alles ganz gut auf den Punkt. Es nervt halt tatsächlich einfach uns beide.
Ja. Und was auch so ein Thema ist, und da darfst du jetzt mal zum Abschluss deine Meinung sagen, und zwar das Thema, mit dem ich am meisten konfrontiert werde als Mama, vor allem jetzt seit Kajas ersten Geburtstag und wo ja ich am meisten Gegenwind bekomme, ist Stillen. Also ich still die Kaya seit über einem Jahr jetzt und ich bekomme sehr viel Gegenwind, weil ich immer noch still. Also am Anfang heißt es ja immer, man soll stillen und es ist wichtig, dass man stillt. Und ich glaube, ab einem halben Jahr heißt dann, wie du stillst noch. Jetzt könntest du aber langsam aufhören. Und egal aus welchem Kreis, ich habe schon überall was gehört. Es sei es jetzt auch nette Sachen zum Thema Abstillen, aber einfach immer in die Richtung, warum ich immer noch still. Und da kannst du jetzt mal sagen, wie du das findest.
schwieriges Thema auf jeden Fall, also so, was die Gesellschaft angeht. Man sieht, dass wir uns jetzt nicht vorher abgesprochen haben, ja, um sich darauf vorzubereiten. Aber nee, also ich finde, mal grundsätzlich sollte einfach jeder Frau selber überlassen sein, wie lange sie stillen möchte oder wie lange sie eben auch nicht stillen möchte. Also man hört ja, dass manche 2, 3 Jahre stillen und mittlerweile finden wir das auch völlig in Ordnung, wo wir früher vielleicht noch gedacht haben, so hey, das Kind ist doch schon 3 Jahre, das ist ja schon groß, so, als wo wir noch keine Kinder hatten und uns noch nicht damit auseinandergesetzt haben. Aber ich finde, da muss man tatsächlich echt den Eltern komplett selber die Entscheidung überlassen. Da hat wirklich keiner ein Mitspracherecht und also ich selber finde es auch unheimlich entspannt, zusätzlich muss man es auch sagen, weil es einfach halt eine entspannte Sache ist, das Kind einfach an die Brust zu legen und man muss ja auch sagen, Kaya ist jetzt gerade mal 1 Jahr alt, also ich finde es jetzt noch kein wirkliches Alter, wo man jetzt hart drüber diskutieren muss, ob das jetzt sich noch gehört oder nicht. Also ich finde, die Diskussion ist einfach falsch, aber die existiert tatsächlich heute nach wie vor noch immens. Also ich habe auch einen Arbeitskollege, dem seine Frau Stillberaterin ist.
Ach echt?
Und die mit 3 Jahren noch stillt, mhm, ja, und also klar haben die auch die Diskussionen und obwohl sie Stillberaterin ist, also sie berät zu dem Thema und ja, deswegen ist es ein schwieriges Thema auf jeden Fall, weil viele der Meinung sind, so 6 Monate oder so ist die Grenze oder da gibt es irgendwie eine Grenze, die da scheinbar irgendwo in den Köpfen existiert und deswegen ist halt immer wieder so ein, ja, so ein Thema. Ich glaube, das haben auch tatsächlich nicht nur wir, das haben alle, die wahrscheinlich länger wie, ich weiß jetzt nicht, wann so die goldene Grenze ist, 9 Monate, 12 Monate.
Es gibt ja keine.
Und das ja, ist gibt ja keine, aber Punkt. Ich meine so die Grenze, die manche Leute im Kopf haben.
Ja,
oder
ja,
halt so diese Break-Even-Point. Deswegen ist es ja auch immer halt eine ätzende Diskussion, weil du hast ja gar keine Lust, dich dafür rechtfertigen zu müssen.
Ja.
Wieso auch? Ja.
Stört dich, dass ich immer noch still und vor allem in der Öffentlichkeit?
Nee, mich stört es 0,0. Ja? Tatsächlich. Ja, gar nicht. Ich glaube, früher hätte ich tatsächlich gedacht, boah, mich würde das bestimmt stören, so, mhm, bevor man ein Kind hat. Aber nee, mich stört es echt gar nicht. Nee.
Die Kaya ist ja schon so weit, also motorisch, dass sie weiß, wo die Brust ist und auch weiß, wie sie sie auspackt.
Ja.
Also Kaya kann wirklich Oberteile öffnen und hochziehen, um an die Brust zu kommen. Und das erzeugt natürlich bei vielen ein extremes Schamgefühl, würde ich jetzt mal sagen. Dass die Leute sich da umdrehen, um Gottes Willen, was macht die da? Und das kann ich nicht sehen. Und nee, sowas habe ich ja noch nie mitgekriegt. Und da empört drauf reagieren. Und man muss sagen, ich bin eine sehr entspannte Stillmama. Also ich still wirklich überall. Ich kenne da gar nichts. Für mich ist das Natürlichste der Welt. Und ich still auch im Restaurant. Ich still draußen und wenn man dann, ich versuche natürlich, klar, dass ich jetzt nicht blank ziehe vor allen Menschen, aber so, wie es halt für die Kaya am besten ist. Also ich nehme keine Rücksicht darauf, was man jetzt genau sieht für andere, sondern an erster Linie ist, dass sie zufrieden an die Brust kommt, ohne großes Heckmeck, dass sie dabei entspannt ist, dass sie ihr nicht zu warm und zu kalt ist und dass es mir gut geht. Und erst dann kommt alles andere. Und deswegen findet der ein oder andere es bestimmt empörend, wie ich manchmal still, kann ich mir vorstellen.
Man muss ja auch sagen, jetzt, wir sind ja jetzt schon so weit, sie isst ja so viele normale Mahlzeiten mit uns mit.
Ja.
Jetzt nicht, dass jemand denkt, die wird den ganzen Tag gestillt oder kriegt nur eine Mahlzeit oder so.
Nee.
Um Gottes Willen, nein, aber das wurde ja schon deutlich, deutlich weniger.
Ja.
Hauptsächlich halt in der Nacht oder so, na klar.
Und halt ihren Nachtisch oder so. Wenn
ja, deswegen, klar, die Diskussion, finde ich, haben wir jetzt auch nicht mehr so, also vor 2 oder 3 Monaten war das öfters mal noch der Fall, aber ich glaube, mittlerweile haben es die Leute auch teilweise jetzt einfach dann halt auf verstanden.
Also meinst du in unserem Umkreis?
Ja, mit den Leuten, mit denen wir so zu tun haben. Also ich habe jetzt aber noch nicht mitgekriegt, dass uns jemand Fremdes irgendwie direkt angesprochen hat.
Ja, das ist halt bei mir auf Instagram.
Ja, okay, gut, das sind so Sachen, das, aber so Internet-Rowdies, ach so oder so. Wenn das eine macht, empören sie sich darüber, wenn das andere macht, empören sie sich darüber. Also ja, darauf darf ich glaube eh nichts
und geben. Und unsere Eltern. Das ist ja auch so ein bisschen schwierig. Also sagen wir es mal so, bei unseren Eltern ist halt so, dass seine Eltern zum Beispiel, also seine Mama, mit der tausche ich mich sehr viel aus über die Babysachen, weil wir uns öfters sehen. Und sie hat zum Beispiel erzählt, dass in der Generation von denen damals war das ganz normal, dass man nicht so lange gestillt hat. Und deswegen sie das gar nicht so kennt, dass man da so offen damit umgeht. Also da hat man auch immer Tuch drüber. Oder es hat, glaube ich, Olivias Mutter mal erzählt, dass es da extra immer Stillzimmer gab. Also man musste sich im Restaurant immer zurückziehen in ein extra Stillzimmer, weil nichts in der Öffentlichkeit. Und so hat deine Mama mir das auch immer erklärt, dass halt das nie so in der Öffentlichkeit normal war. Und für sie das neu ist durch mich, dass ich das so normalisiere, weil ich es halt extrem normalisiere. Also ich bin da schon ein Extremum, was das Stillen anbetrifft. Und da ist sie halt manchmal schon ein bisschen erschrocken, sagt, wie, das machst du jetzt einfach so hier? Aber ja, ich kenne es halt nicht. Und dann versuche ich halt schon, meinen Standpunkt zu vertreten. Gleichzeitig ist meine Mutter auch so ein bisschen ein Vorbild dafür, weil meine Mama hat mich zum Beispiel fast 2 Jahre gestillt und sie hat mir immer erzählt, wie das damals bei mir war, dass ich auch immer hin bin und einfach das T-Shirt hochgezogen habe und die Leute halt einfach, was passiert denn jetzt gerade? Und da bin ich irgendwie, seit ich selber still und Mama bin, mega stolz auf meine eigene Mutter, weil, wie schon deine Mutter mir erzählt hat, damals die Generation halt viel strenger noch war. Und dass meine Mutter mich 2 Jahre in dieser Generation gestillt hat, wo es so noch mehr verrufen war, in Öffentlichkeit zu stillen oder grundsätzlich so lange zu stillen, Hut ab, dass die das hingekriegt hat, trotzdem Gegenwind.
Mhm.
Ja. Und mit dem Gegenwind meine ich halt, dass ich jetzt schon jetzt oft drauf angesprochen wurde halt, Kaya ist doch jetzt schon 1 Jahr, warum stillst du denn immer noch? Also gerade auch in Instagram und alles. Ja, und oder diese klassische Frage, wo ist, die Leute meinen das ja nicht mal böse, aber dieses, wie lange willst du denn jetzt noch stillen? Man kann nicht sagen, wie lange, es gibt dafür keinen Zeitpunkt, wo man sagen kann, okay, am 12. Dezember um 14.03 Uhr höre ich auf. Das geht ja nicht. Und deswegen einfach, so lange wie wir es wollen, dich stört's nicht, mich stört's nicht, Kaya liebt's, solange wir drei, oder besser gesagt Kaya und ich, eigentlich betrifft's nur uns zwei, damit voll im Einklang sind, machen wir es, solange wir es beide wollen. Und Sascha unterstützt uns, für dich ist kein Problem. Du kennst auch die Vorteile durchs Stillen. Das habe ich dir auch immer erzählt. Und deswegen...
Genau, ja.
Was würdest du denn sagen, wenn wir jetzt zum Beispiel irgendwo im Restaurant wären, ich packe meine Brust aus, weil Kaya noch Hunger hat, oder besser gesagt, klar isst Kaya gut und viel, aber sie lässt, da sie ja keinen Schnuller nimmt, lässt sie sich ja nur durchs Stillen beruhigen. Und deswegen stille ich nämlich noch öfters, auch tagsüber, wenn sie jetzt zum Beispiel überfordert ist, unruhig ist oder einfach beruhigt werden will oder Nähe sucht, dann wird gestillt. Bei einer Mama, die kein anderes Einsatzmittel wie ein Schnuller hat, ist halt die Brust da. Ja. Mhm. Und was ist, wenn wir jetzt zum Beispiel in einem Restaurant sind, dann kommt jemand her, jetzt sagen Sie mal Ihrer Frau, sie soll ihre Brüste da wieder einpacken und die kann doch nicht hier, das ist ja widerlich.
Also wenn du deine Brüste auspackst und Kaya ist dabei, dann ist es für mich voll okay, weil dann wirst du sie stillen. Wenn du deine Brüste auspackst und Kaya ist nicht dabei und ein Typ sagt das, dann müsste ich erstmal nochmal kurz mal den Sachverhalt abklären, wo sind wir überhaupt und wieso machst du das? Nee, gute Frage. Kann ich nicht sagen, was dann passiert, weil ich möchte nicht hoffen, dass es zu der Situation kommt.
Mhm. Das wirst du nicht nachvollziehen können.
Natürlich würde ich es nicht nachvollziehen können. Ich wüsste auch nicht, wie ich mit der Situation in dem Moment umgehe. Aber was ist das für ein Typ? In welchem Ton sagt das?
Der Ton ist eigentlich egal.
Ja, hast du schon recht.
voll witzig. Ich habe Sascha, also durch das Stillthema, ist der Sohn selber so ein Profi geworden, dass wir waren, glaube ich, im Juni waren wir ein paar Wochen auf Mallorca und dann waren wir, weißt du das noch, waren wir in einem Kaufhaus und da ist eine Frau mit ihrem, das Kind war schon so 2, aus dem Zara rausgelaufen in dem Kaufhaus und war komplett oben ohne, also hatte ihr T-Shirt wirklich so auch so über den Kopf drüber gestülpt, dass beide Brüste draußen waren und hat ihren Toddler so einfach so vorne hingehoben, die Beine sind so rumgestrampelt und die hat getrunken. Einfach so richtig freizügig aus dem Zara raus. Und das war so ein Magic Moment für uns, weil in dem Moment hat jeder in diesem Laden da hingeguckt, weil das die Attraktion war, so um Gottes Willen, macht sie es gerade wirklich? Und wir zwei gucken uns an und grinsen uns an und sagen, geil.
Ja, genau.
Weißt du es noch? Das war so richtig spannend. So, hey cool, dass die Frau das so zelebriert und halt einfach drauf scheißt. Einfach drauf scheißt.
Hat auch niemand was gesagt.
Da war
ein großes Einkaufszentrum. Also da waren echt viele Leute. Aber da hat keiner was gesagt oder so.
Ja, aber es hat jeder hingeguckt.
Das war auch Spanien. Ja, vielleicht ist aber auch da mal grundsätzlich die Mentalität der Sache gegenüber ein bisschen anders wie hier.
Ja, ich glaube, die Deutschen sind da eh so ein bisschen verkniffener, was es anbetrifft.
Ja, vor allem die Stuttgarter sind sowieso nochmal ein Stück weit komplizierter. finde ich, ja, was das angeht. Und ja, vielleicht hängt es auch damit zusammen.
Aber das fand ich einfach cool, dass da, weiß nicht, das...
War auf jeden Fall ein lustiger Moment.
Ich hätte es wahrscheinlich jetzt nicht so oft, also es war schon eine krasse Situation, ich weiß nicht, ob ich es auch so gemacht hätte, aber ich habe es halt einfach gefeiert und habe das auch versucht zu zeigen mit einem Grinsen, so hey, ich finde es voll in Ordnung, jede Frau, jeder Frau ist das selber überlassen, wie sie ihr Kind ernährt, wie sie stillt, wann sie stillt. Pervers sind nur die Leute, die da drin was Perverses sehen und oder was Unnatürliches. Und die haben nämlich ein Problem und nicht die Frauen, die stillen. Und ich finde, das ist ein ganz guter Satz zum Ende, für das, dass wir uns in der Papa-Abteilung befinden und mit einem Stillsatz aufhören. Nee, aber ich glaube, das war jetzt ein ganz guter Einblick in die Abteilung Papa. Und man hat so ein bisschen mal was erfahren, was du alles machst und was nicht. Aber das gibt es ja nicht viel, was du nicht machst. Und wie das alles so für dich war. Möchtest du noch was abschließend sagen?
Also nochmal vielen Dank für die Einladung. Ich habe jetzt natürlich noch eine weite Heimreise vor mir. Aber es hat mir Spaß gemacht. Ich hoffe, dass ich auch die ein oder andere Frage aus deiner Community das so mit beantworten konnte. Und wenn nicht, dann kannst du ja gerne nochmal mit aufnehmen. Und wir können sie nochmal separat beantworten, wenn jetzt wirklich irgendwas dabei war, das jemand brennend interessiert hat und wir haben es vielleicht im Eifer des Gefechts vergessen zu beantworten.
Ich glaube, du wirst nicht zum letzten Mal in der Frauenabteilung Gast sein. Vielleicht kommst du mal wieder in der Abteilung vor, wer weiß. Und kannst du noch den Vätern da draußen oder vielleicht auch den Müttern da draußen, dass sie an ihre Männer weitergeben können, irgendwas Positives mitgeben auf dem Weg?
Entspannt bleiben. Ich möchte mir jetzt nicht die Finger verbrennen. Wenn alle entspannt bleiben, ist alles gut.
Ja, das ist aber ziemlich gut. Da hat er auch recht. Ja, dann verabschieden wir uns mit den Worten entspannt bleiben aus der Frauenabteilung, aus der Abteilung Papa. Und vielen Dank, dass ihr uns zugehört habt. Und ja, wir sehen uns dann, oder besser gesagt, wir hören uns dann wieder nächste Woche in der Frauenabteilung.
Ciao.